Schalke strauchelt, Düsseldorf im Aufschwung, die zweite Liga bleibt weiterhin spannend und wir wollen darüber sprechen mit Thorsten Wiese von Gebrabbel Rot-Weiß und Michael Fischer vom Fürther Flachpass und den Nürnberger Nachrichten. Und jetzt geht's los.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Langer fliegt vorbei und der Ball ist im Tor und Augsburg ist oben.
Rossi zu, kurze Abwehr, lang genug für Willi Landgraf.
Wagner, Martin Wagner.
Und das 1 zu 0. Markus Kurt aus dem Debüt.
Und Tor! Alexander Schur.
Der Blick auf andere Ligen.
Ja, willkommen zurück zur Ligatour, zur zweiten Bundesliga der Männer. Mein Name ist Eva Lotta Bohle. Ich freue mich, dass ich euch auch in diesem Jahr 2026 hier wieder als Host begrüßen darf. Ich begrüße euch und meine Gäste zu einer neuen pickepackevollen Folge zu der Liga, die so keinen Verein wirklich verlassen will, weder nach oben noch nach unten. Es gibt so ein paar Ausnahmen, aber sonst scheint es wieder so, als wollen einfach alle Teams in dieser Liga bleiben. Und damit erstmal welcome back und schon mal ein ganz großes Danke an Michi, der hier sehr spontan eingesprungen ist. Hallo Michi.
Hallo Eva, hallo Thorsten, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, ich habe mich bereit erklärt einzuspringen für den armen Thomas, der erkrankt ist. War das Spiel am Freitag, auf das sie dann noch kommen, wahrscheinlich zu viel für seinen geschundenen Körper.
Ja, auf jeden Fall gute Besserung an Thomas und wie gesagt, das lieben wir ja am All-Star-Team, dass hier immer wieder Leute spontan einspringen können. Und dann begrüße ich zum ersten Mal unser neuestes Mitglied im All-Star-Team. Wir haben uns nämlich wie einige Vereine auch in der Winterpause ein bisschen erweitert und dürfen jetzt Thorsten Wiese vom Fortuna-Podcast Gebrabbel Rot-Weiß in ja, unseren Reihen begrüßen. Hallo Thorsten.
Ja, hello in die Runde. Das muss ich diese Woche machen, denn das Karnevalswochenende steht bevor. Gekommen und zu bleiben, das ist das Motto in dieser Liga, ne?
Ja, fair. Wie gesagt, schön, dass du auch uns im Winter jetzt verstärkt hast. Und wir haben uns für die heutige Sendung jeweils drei Vereine ausgesucht, die im Jahr 2026 mit ja, alten und neuen Problemen konfrontiert wurden und werden und Teams, deren Neustart oder deren Start in dieses Jahr richtig gut geglückt ist. Vor allem wollen wir eben auch über Teams sprechen, die jetzt in der letzten Sendung vor zwei Wochen nicht zur Sprache gekommen sind. Wir schaffen es jetzt nicht, über alle 18 Teams in diesen ersten zwei Folgen zu sprechen, aber wir haben uns eben nochmal ein paar ausgesucht und wir schauen natürlich dabei auch so ein bisschen darauf, was sich für die Teams bis Ende Januar eben auf dem Transfermarkt getan hat. Bei der letzten Folge war der ja noch nicht geschlossen und das ein oder andere Team hat da ja nochmal ja, einen wichtigen Transfer oder einen nötigen Transfer getätigt. Bevor wir das aber tun, wollen wir auf zwei Partien gucken, die für ein Drittel der Tore an diesem Wochenende in der zweiten Liga verantwortlich waren. 36 sind, falls ich mich nicht verzählt habe, gefallen. Alleine 13 davon in den Partien in Fürth und in Darmstadt, wenn auch mit, vorsichtig ausgedrückt, sehr unterschiedlicher Torverteilung. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal in Fürth. Ich gebe mal in aller Kürze, in Anführungszeichen, den Spielverlauf wieder. Und dann frage ich erst dich einmal, Thorsten, nach deinem Eindruck. Und dann haben wir ja das unfassbare Glück, dass jemand eingesprungen ist hier mit dem Michi, der dieses Spiel Freitagabend live im Stadion verfolgt hat und wo wir sehr froh sind, dass sich der Puls so ein bisschen wieder beruhigt hat, um auch darüber zu sprechen. Also schauen wir auf das Spiel. Bjarnason, der bringt die Vierte in der 8. Minute in Führung. Allerdings sorgt ein Magdeburger Doppelschlag innerhalb von 2 Minuten ja, für die Führung der Magdeburger, das war allerdings nur der Anfang für eine positive Zeitspanne für die Magdeburger, für eine absolute Horror 20 Minuten für die Fürther, nämlich zwischen der 13. und der 33. Minute erzielt Magdeburg insgesamt 5 Tore, 3 davon allein durch Zukowski, Arifi und Elvidi verkürzen das Ergebnis vor der Pause noch auf 3:5. Also wir haben 8 Tore in den ersten 45 Minuten gesehen. Kurz nach Wiederanpfiff erzielt Lataif, ich hoffe, ich habe seinen Namen nicht komplett zerstört, dann noch das 4:5. Allerdings bekommen wir jetzt kein zweistelliges Torespiel. Was wir aber haben, ist das umgedrehte Ergebnis der Hinrunde. Das gewann Fürth ja mit 5:4. Thorsten, einfach mal so, du spielst ja auch viel FIFA und Co. Wenn du Trainer von einer der beiden Mannschaften wärst, was würdest du dazu jetzt sagen?
Das ist interessant, dass du diese Frage stellst, denn ich habe mich auch gefragt, was ich als Heiko Vogel meiner Mannschaft in der Kabine jetzt gesagt hätte. Das ist ja nicht gemacht mit jetzt hau ich mal drauf. Das ist ja, sag ich mal, psychologisch überhaupt nicht zu erklären, was da passiert ist. Darum, das hätte mich wirklich interessiert. Also da wäre ich gerne in der Kabine gewesen bei dem Spiel. Ja, ansonsten ist eine ganz verrückte Dynamik, das hast du gerade schon erzählt, die da so auf sich gekommen ist. So der Ausgleich war ja vielleicht noch so ein bisschen, ja, unglücklich abgefälscht, etc. Aber dann wurde ja so unfassbar luftig verteidigt, beziehungsweise dann irgendwann gar nicht mehr. Hat man gesagt, naja, also die kommen ja zu gut durch, wir probieren es gar nicht mehr erst. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass Dominik Reimann ein Torwart ohne jegliche Strafraumbeherrschung zu sein scheint auf Magdeburger Seite. 3 Gegentore nach Ecken, wo er wirklich umhersegelt, und ich weiß das vom guten Thomas, also auch an dieser Stelle hier gute Besserung, das ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Also da sehe ich auch ein bisschen Problematik bei Magdeburg. Aber wir haben ja gleich den Fokus auch noch sehr stark darauf Fürth. Man ist natürlich so ein bisschen wiedergekommen. Ich glaube aber, das ist so ein psychologisches Moment, dass, ich sag das immer ganz gerne, nie zu früh zu hoch führen, denn die andere Mannschaft hat dann irgendwann gar nichts mehr zu verlieren. Das gilt übrigens auch für Relegationen, aber da gehen wir heute nun wirklich nicht drauf ein. Wenn du halt so aussichtslos in Rückstand bist, dann kannst du theoretisch als Trainer deinem Team ja immer sagen, Leute, das Kind ist in den Brunnen gefallen, der Druck ist weg, jetzt gibt's nichts mehr zu verlieren. Versucht es einfach. Und das scheint dann so ein bisschen passiert zu sein, weil Magdeburg dann in dem Moment dann auch natürlich was irgendwie zu verlieren hatte. Und ja, für mich als neutralen Zuschauer, also so neutral man natürlich sein kann in dieser Liga, wo ja fast alle im Abstiegskampf sind, war das natürlich sehr, sehr unterhaltsam. Also ich hatte meinen Spaß, weil ich halt, sag ich mal so, die Dramaturgie rein als Fußballfan genießen konnte und nicht im Stadion wahrscheinlich in den Seilen hängt.
Michi, bevor ich dir das Wort übergebe, ich kann ja auch kurz sagen, ich hatte mich Freitagabend verabredet zum Fußballgucken quasi und bin dann mal ein bisschen verspäteter los als geplant. Da dachte ich, ja komm, hier passiert schon nichts. Und ich hatte eine Strecke von 15 Minuten zu bewältigen, habe mir natürlich Sportschau auf die Ohren geknallt, den Live-Kommentar, und dachte dann aber auch so, ja, nee, klar. Und die Person, mit der ich das geguckt habe, war auch immer wieder so, was? Du hast eben erst gesagt, Tor, warum ist jetzt schon wieder ein Tor gefallen? Das war wirklich kurios.
Da kann ich noch ein bisschen was zu ergänzen, wo du gerade das Private erzählst. Ich hatte Partygäste am Freitagabend, die halt so circa zur zweiten Halbzeit kamen. Und ich bin über den Spielverlauf sehr, sehr glücklich, dass er genau so war, dass ich nämlich mit der zweiten Halbzeit fast gar nichts mehr verpasst habe. Zumindest aus meiner Sicht. Aber Michi kann mir da natürlich widersprechen.
Nee, ich muss dir da gar nicht widersprechen. Ich habe auch überlegt, ob die erste oder zweite Halbzeit aus Fürther Sicht schlimmer war. Das ist ja immer so eine Diskussion. Tatsächlich, also man kommt in der 47. Minute ran auf 4:5, hat das Momentum auf seiner Seite. Das Stadion ist wieder da, das davor gespenstisch still war. Und wenn dann nur unterbrochen von lauten Magdeburg-Gesängen oder von Pfiffen der Heimfans. Und dann kommt man ran, der 47. hat eigentlich eine ganze Halbzeit Zeit, das 5:5 zu machen oder dieses Spiel noch komplett auf seiner Seite zu ziehen. Und dann ist die nächste Torchance, die man hat, wieder nach einer Ecke in der 95. Minute. Man hätte ja fast noch den Ausgleich gemacht als Fürth. Der Neuenberger stark auf die Linie gerettet. Das brauchte dann sogar die Torlinientechnik. Der Ball war nicht ganz drüber. Aber dass man halt sich zwischen der 47. und der 95. keine Torchance mehr erspielt, spricht jetzt auch nicht unbedingt für die spielerische Qualität der Fürther. Und auch nicht für den Willen und das unbedingt der Aufbäumen. Also da hat man auch nicht viel gesehen an Aufbäumen, fand ich. Also es gab eine Verletzungsunterbrechung in der 85. zum Beispiel. Da wurde Footcoil länger behandelt und alle Fürther standen einfach auf dem Platz irgendwo rum und das war kein Aufbäumen, dass man sich nochmal zusammensetzt, dass man irgendeinen Plan ausheckt. Wirkte alles sehr, sehr leblos und vielleicht war die Kraft dann auch schon weg nach dieser ersten Halbzeit. Aber natürlich muss man aus Fürther Sicht schon sagen, dass dieses Spiel, ich hatte also die Essenz meines Zeitungsartikels nach dem Spiel war, dass man mehr als ein Fußballspiel verloren hat, weil was wahrscheinlich in Deutschland gar nicht so bekannt ist, vor dem Spiel gab es in Fürth eine große Aktion von Verein, Fanszene, Stadt, Hauptsponsoren, Spieler haben sich alle getroffen und haben sich quasi vereint, trotz aller Nebenkriegsschauplätze, die es ja gibt in Fürth, die wir auch schon oft hier diskutiert haben. In der letzten Folge war ja auch dieser Aufsichtsratsbrief zum Beispiel in der Folge drin. Das hat man quasi alles beiseite geschoben und hat sich darauf verständigt, jetzt alle Kräfte zu bündeln, sich für das gemeinsame Ziel Klassenerhalt zu vereinen. Und es gab einen Brief oder eine E-Mail der Fanabteilung, es wird nicht gepfiffen und wir bleiben hinter unserer Mannschaft, weil wir geben jetzt alles für den Klassenerhalt. Ja, nach 33 Minuten kamen die ersten Pfiffe. Ich glaube, damit konnte man aber auch nicht rechnen, dass man 5 Gegentore in 20 Minuten bekommt. Aber dass man tatsächlich, also man gewinnt in Kiel vergangene Woche, muss Kürze führt ja auch dazu, der erste Auswärtssieg seit dem Sieg in Bielefeld, Eva. Du erinnerst dich vielleicht. Das war im September, da saß ich im Polohemd noch auf der Tribüne. Es war sehr warm auf der Alm. Also das, da hat man einen Auswärtssieg bei Holstein Kiel. Dann macht man als Fürth eigentlich in der Woche vieles, um die Gemeinschaft zu stärken. Man schießt das frühe Tor und dass man danach dann 5 Tore in 20 Minuten bekommt, ist einerseits erklärbar, weil man halt, wie wir gesehen haben, die schlechteste Abwehr der Liga hat. Das ist, also, das wurde da ja nochmal ganz offenbar, wie man da verteidigt hat. Es wurde auch hinterher viel diskutiert, woran das jetzt liegt. Ist es eine Systemfrage? Ist es eine Haltungsfrage? Eine Qualitätsfrage? Wahrscheinlich von allem ein bisschen was. Fürth hatte die letzten Spiele ja mit einer Dreierkette gespielt, war da defensiv stabiler. Hat Heiko Vogel auf eine Viererkette umgestellt und mit die Viererkette auch mit 2 quasi neuen Innenverteidigern besetzt, also Bjarnason und Elvedi. Bjarnason lang verletzt, Elvedi vom FCK ausgeliehen in der letzten Transferwoche. Und ja, die Abstimmung hat nicht so ganz gut gepasst, hat Elvedi hinterher gesagt. Das hat man ganz gut gesehen, dass da an der Abstimmung ein paar Probleme gab. Aber das eine ist das Fürther Verteidigen, das andere ist halt die Magdeburger spielerische Qualität und vor allem die Abschlussqualität von Mateusz Zukowski. Also gefühlt ist er ja wie aus dem Nichts gekommen, aus seiner Verletzung. Und dann diese Abschlüsse waren einfach extrem gut. Also wenn er dann in den Ball gekommen ist, war das immer gefährlich. Er hat dann nochmal an die Latte auch geschossen, zwischen dem 1-4 und dem 1-5, bilde ich mir ein. Also es gab eine weitere Chance noch von Zukowski. Und das war einfach, also für den Abstiegskampf ist das, für Magdeburg kann das schon ein Gamechanger sein, so einen Stürmer von drin zu haben, der einfach immer für Tore gut ist. Und wie Thorsten schon sagte, die Abwehr bei Magdeburg und vor allem der Torhüter beim ersten Gegentor Reimann, wie er rauskommt und dann am Ball vorbeiwischt. Und man muss auch sagen, Fürth hat 3 Standardtore geschossen und es waren die ersten 3 dieser Saison. Also spricht auch nicht für Magdeburg. Krass. Aber bevor ich noch weiter in weitere Elogen verfalle, Thorsten, du möchtest was sagen.
Ich wollte noch 2 Punkte ergänzen. Also zum einen Zukowski jetzt bei 9 Toren und die schießt er ja eher gesagt nicht seit Saisonbeginn, sondern erst seit Ende November so in etwa. Das heißt also gerade in den letzten Spielen, als es bei Magdeburg läuft, ist eigentlich auch Zukowski derjenige, der großen Anteil letztendlich daran hat. Und dann wollte ich noch einen Punkt anbringen, den hatte ich schon im Rasenfunk-Chat geschrieben. 5 Neuzugänge bei Fürth in der Startelf. Also auch sportlich wirklich als Neustart so ein bisschen, denke ich, gesehen das Spiel. Also, ne, wir haben uns ganz neu aufgestellt, jetzt greifen wir an. Dann ist das natürlich schon ja ein Debakel, muss man so sagen.
Ja, vor allem also 5, die jetzt im Winter kamen und Bjarnason, der das Tor gemacht hat, war ja auch lang verletzt und hatte davor irgendwie 5 Spiele, glaube ich, in der Hinrunde. Also faktisch ja auch ein Neuzugang, weil er einfach seit Monaten nicht mehr mitgespielt hatte. Also dann eigentlich 6, mehr als die halbe Mannschaft. Das spricht natürlich nicht für die Kaderplanung im vergangenen Sommer. Spricht auch nicht für diese Formulierung, die man ja gerne hört, wir vertrauen unserem Kader und bitte nicht so viel Kritik. Wurde mir auch zugetragen, muss ein bisschen Vertrauen in den bestehenden Kader haben. Also ich glaube, man kann mehr Misstrauen in den Kader nicht äußern, als dass man einfach 6 oder 5 Winterzugänge in die Startelf stellt, nachdem man ja eigentlich 4 Punkte aus 2 Spielen geholt hat. Aber Heiko Vogel, ich konnte es schon auch verstehen, also wann, wenn nicht in einem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg als 18. gegen den 17. ein Heimspiel, das man gewinnen muss, dass man sich auf seine eigenen Stärken besinnt und dann halt einfach auch offensiv aufstellt. Es ging jetzt fürchterlich nach hinten los. Wenn das Spiel gewonnen worden wäre, hätten alle gesagt, ja klar, da war der neue Geist. Der Trainer hat alles richtig gemacht. Der hat die Mannschaft neu eingestellt mit einer offensiven Wucht. Ich glaube da immer noch, dass da auch gute Zugänge dabei waren auf Fürther Seite. Also Iltajew, das Tor, das macht nicht jeder Stürmer so. Ich habe ja in Fürth schon viele Stürmer gesehen. Der hat den Torhüter einfach angeschossen. Er macht es halt mit einem Chip über den Torhüter. Auch sonst viel Energie, gute Ballbehandlung. Die Frage ist halt, ob ein guter Offensivspieler reicht, wenn man 52 Gegentore nach 21 Spielen hat. Wäre hochgerechnet, das ist noch letzter Funfact dazu, dass wir unseren eigenen Podcast mal hochgerechnet. Jan Regensburg hatte letztes Jahr 71 Gegentore und die hatten ja so ein 3-8 gegen Nürnberg unter anderem dabei und 0-4 gegen Fürth. Die hatten 71 Gegentore. Wenn man für den Fürther Schnitt hochrechnet, wären es 84.
Aha.
Also das könnte schwierig werden mit dem Klassenhalt, wenn man so weitermacht.
Du hast gerade Fun Facts erwähnt. Ich habe noch ein bisschen was mitgebracht zur Partie. Also zum einen finde ich es bemerkenswert, der XG-Wert von beiden Teams liegt bei 1,56 und 1,61. Das ist ganz interessant, wenn 4 und 5 Tore jeweils fallen. Und auch interessant, die Anzahl der Schüsse aufs jeweilige Tor, 6 Schüsse zu 7 Schüsse. Also kein Spiel der Torhüter insgesamt, muss man dann an der Stelle leider sagen. Und ich habe dann noch mitgebracht, ich fand es ganz interessant, die Props gehen hier aber an den Kicker, der hat nämlich im Archiv gewühlt, die Partie war nämlich historisch. Es gab tatsächlich nur 3 Partien in der zweiten Liga, in der in der ersten Halbzeit ebenfalls 8 Tore fielen. Ihr habt sie wahrscheinlich parat.
Ja.
Ja, ist ja klar. Ich erwähne sie nur ganz kurz. Es war tatsächlich 74-75 Nürnberg gegen den FC Homburg. 5-3 zur Halbzeit, 6-5 das Endergebnis. Dann 78-79 Tennis Borussia Berlin gegen Fortuna Köln. Sehr interessant, da stand es zur Halbzeit 5-3 und es endete 5-6 für Fortuna Köln. Du siehst also, Michi, es wäre möglich gewesen, das Spiel zu drehen. Und die einzige Partie, bei der auch ich schon auf der Welt war, das war 96-97 Kaiserslautern gegen den SV Meppen. 6-2 zur Halbzeit, Endergebnis 7-6. Ja, also die vierte kuriose Partie dieser Art. Übrigens nur einmal in der Bundesliga, dass es ebenfalls 8 Tore in der ersten Halbzeit gab. Und zwar letzte Saison. Na, kommt ihr drauf, welches Spiel? Ich wusste es auch nicht vorher, aber dann fiel es mir sofort ein. Union Berlin gegen Stuttgart. 4-4 nach 45 richtig. Minuten letzte Saison. Und dann, habe ich entschieden, da lief es genau umgekehrt, dann habe ich nämlich entschieden, zur zweiten Halbzeit letztes Jahr diese Partie einzeln zu gucken. Ja, und dann ist natürlich nichts mehr passiert. Das nennt man das Max-Schwitzki-Glück.
Ich glaube, ich musste das Spiel sogar covern für einen Rasenfunk und habe das im Real-Life geguckt. Und das war mein Glück, weil ich konnte dann mir schön entspannt ein Spiel aussuchen, wo in der zweiten Halbzeit mehr gelaufen ist, um das parallel zu gucken. Ja. Also hier, Big Brain Move, sowas im Real Life zu gucken.
Aber ich...
Tja, also sogar eine historische Partie, das wollte ich nur noch kurz angemerkt
haben. Ich glaube, alle, die im Stadion waren, waren glücklich, einer historischen Partie beigewohnt zu haben. Es gab auch mit Fürth Beteiligung übrigens ein Spiel mit 8 Toren. Die waren nicht in einer Halbzeit, aber Fürth hat als Bundesligist auch. Ist noch gar nicht so lange her, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, denkt man, das könnte Jahrzehnte her sein. Aber ist ja noch gar nicht so lange her. Da haben sie damals 1-7 bei Bayer Leverkusen verloren. Das war auch super, als mir Max damals die Screenshots geschickt hat, wie die vierte Abwehrkette da so verteidigt hat. Und da gibt es gewisse Parallelen zu der Abwehrkette, die jetzt verteidigt hat. Aber Patrick Schick ist ja doch noch besser als Mateusz Zukowski.
Fair. Ja, in Bielefeld erinnert man sich, glaube ich, immer gegen, war das gegen Borussia Dortmund? Ich weiß es nicht mehr genau. Da stand es, glaube ich, zur Halbzeit 1-1 und dann ging das Spiel aber noch 11-1 für Dortmund aus. Da erinnert sich, also ich war da noch nicht auf der Welt, aber ich glaube, Wolfgang Kneipp erzählt da immer ganz gerne von, dass er an dem Tag durch die Bielefelder Altstadt gegangen ist und jedes Geschäft, was er weiterging, da gab es natürlich noch keine Smartphones, aber soweit da ging, kam dann doch immer eine Kneipe weiter, gab es dann immer das nächste Gegentor. Auch ganz toll. Weirde Abschweifung auch. Aber ich glaube, wir können erstmal festhalten, von einem Team, da haben wir eben schon erwartet, dass sie eigentlich fast tot geglaubt waren und es ist der erste FCM und da muss man einfach sagen, die haben sich da richtig rausgekämpft und stehen eben überm Strich mit 23 Punkten erstmal, also es war noch ein bisschen höher, aber also das ist wirklich, wir haben alleine 4 Teams mit 24 Punkten, dann 23, 22, 21 und 19. Also das ist auch alles gut nah beieinander, ehrlich gesagt. Ich möchte diese Tabelle momentan nicht wirklich in das ist noch Abstiegskampf und das ist schon Aufstiegskampf und das ist Tabellenmittelfeld. Das Tabellenmittelfeld ist Lava. Also wir können gleich, wir sprechen vielleicht jetzt über eine Mannschaft, die ist vielleicht so ein bisschen das personifizierte, wenn auch nicht wirklich tabellarische Mittelfeld. Aber also das wird, du kannst dich wirklich auf gar nichts ausruhen und das werden wir, glaube ich, also alle noch sehen. Und ich weiß, ich wiederhole mich da immer, aber so 2-3 Spiele können halt auch wirklich einfach immer den absoluten Unterschied machen. Und auch einfach die Laune und den Sicht der Dinge auf die, ja, komplett verändern. Und ich glaube, wir können sagen, Sicht der Dinge hat eben auch 230 Kilometer gen Nordwesten sich geändert. Es war nämlich in Darmstadt, die hatten das Samstagabendspiel und hatten Kaiserslautern zu Gast. Gefühlt hat Darmstadt super viele Samstagabendspiele. Ich weiß nicht, ob nur mir das so geht, aber irgendwie spielen die gefühlt immer Samstagabend. Und es war eben ein sehr, sehr deutliches 4-0 für den SVD. Hornby in der 5. Minute vom Punkt, Lakenmacher in der 29. und Klefisch in der 45. machen ja dieses Spiel, auch wenn man das Freitagabendspiel im Hintergrund hatte, eigentlich ja schon in der ersten Halbzeit zu. Marseiler setzt dann in der 90. plus 2 dann den Schlusspunkt. Kaiserslautern eigentlich über 90 Minuten ungefährlich, vorsichtig ausgedrückt. Darmstadt, die schieben sich jetzt an Schalke vorbei auf Platz 1, zementiert seine Heimstärke, kein einziges Spiel verloren zu Hause in dieser Saison und seit Anfang November jedes Heimspiel auch gewonnen. Michi, einfach mal so die Frage an dich. Hast du erwartet, dass wir Darmstadt da jetzt mit als eins der besten Teams oben gerade thronen sehen?
Ja, ist natürlich jetzt einfach zu sagen, nach dem, was du gesagt hast. Ich habe sie aber bei einem dieser Heimsiege gesehen, die sie da gefeiert haben in der Hinrunde. Sie haben gegen Fürth nämlich gespielt und ich war da live im Stadion und das war ein sehr reifer Auftritt des SV Darmstadt. Ein insgesamt einfach sehr guter Auftritt, auch wenn Florian Kohfeldt da noch einiges zu bemäkeln hatte natürlich. Da haben sie aber 4-2 gewonnen, am Ende auch sehr souverän. Und sie lagen mal 1-2 kurz mal hinten, da hat man gesehen, okay, es läuft vielleicht noch nicht alles gut, aber vor allem diese offensive Qualität mit Hornby und Liedberg, aber auch die defensive Stabilität einfach mit dieser gefühlt 4 Meter großen Innenverteidigung, also auf jeder Stelle der Innenverteidigung gefühlt 4 Meter groß, das Zentrum mit Klefisch und Akiyama, das extrem gut ist, was dazu geführt hat, dass sie Darmstädter Paul Will nach Fürth ausgeliehen haben, der hier aussieht, als wäre der beste Spieler sofort in der Mannschaft und der ist halt ein Ersatzspieler vom SV Darmstadt. Also die Kaderbreite ist einfach auch gut beim SV Darmstadt und für mich waren sie zusammen mit der SV Elversberg in der Hinrunde die beste Mannschaft, die ich gesehen habe. Ich hatte alle 17 Spiele der Spielvereinigung gesehen, insofern ja auch 16 andere Mannschaften und da war der SV Darmstadt dabei. Insofern ist es völlig legitim, dass sie da oben stehen und ich glaube, sie werden auch sehr lange, wenn nicht sogar bis zum Ende da oben stehen, weil da einfach sehr vieles sehr gut läuft und weil sie natürlich nicht den Druck haben, den andere Standorte haben, aufsteigen zu müssen. Kommen wir vielleicht noch auch auf andere Vereine auf dieser Sendung.
Thorsten, wie sieht's bei dir aus? Also kannst dich auch gerne zu Darmstadt anschließen.
Ja, also ich würde da tatsächlich auch den Begriff der Machtdemonstration mal einfach hier in den Raum werfen, denn die Ambitionen von Lautern sind ja eigentlich die höheren als bei Darmstadt. Zumindest nach außen hin gibt man sich da ja doch zurückhaltend und das ist jetzt aus eigener Erfahrung auch nicht, sagen wir mal, die dümmste Strategie, um das Thema möglichen Aufstieg anzugehen. Ich war sehr beeindruckt, ich habe das Spiel gesehen, man darf ja auch nicht vergessen, Liedberg hat gefehlt wegen einer Verletzung, aber Lackenmacher hat ihn im Grunde also problemlos ersetzt, hat ja auch das 2-0 dann erzielt und auch hier komme ich wieder mit meinen XG-Werten, also die allein zur Pause hatte Lautern einen XG-Wert von 0,1. Dann weißt du halt, die haben nicht stattgefunden und so war es im Grunde über die gesamte Partie. Ich finde, der Unterschied wurde schon deutlich. Das war spielerisch eine Klasse besser als Kaiserslautern und das ist tatsächlich auch so mein Eindruck. Ne? Michi, du hast auch gerade gesagt, ich habe es ja auch alle einmal live gesehen schon dieses Jahr. Ich mache gerade die zweite Runde sozusagen voll und Darmstadt, also war in Düsseldorf sehr, sehr dominant damals auch und am Ende war es ein verdienter 3-0-Sieg in der Hinrunde. Ja, jetzt in der Rückserie, im nächsten Heimspiel, da könnte natürlich für Darmstadt die erste Heimniederlage dann folgen. Ich verrate mal nicht, gegen wen sie spielen werden. Aber nee, Moment, würde ich sagen, ist Darmstadt tatsächlich das Maß aller Dinge spielerisch in dieser Liga. Das überrascht insofern schon. Ich habe immer so ein bisschen negative Meinung von Florian Kohfeldt gehabt, dass es so ein typischer Trainer ist, der so am Anfang sehr guten Eindruck macht. Der ist ja auch eloquent, ne, rhetorisch gut, was er so sagt, ergibt auch Hand und Fuß. Aber wenn man dann auf Bremen guckt oder auch auf Wolfsburg oder ich glaube Eupen war in Belgien, da ist es dann nach so einer kurzen Anfangszeit immer runtergegangen. Und die Kurve hatte diesmal scheinbar in Darmstadt nicht. Da war es am Anfang hoch, dann war es holprig und jetzt geht es wieder besonders hoch. Also ich glaube, mit Darmstadt ist zu rechnen, genauso wie du gesagt hast, Michi, weil sie eben diesen Druck nicht haben. Das ist in einer Liga, die wirklich so eng beieinander ist, wo es auch einfach auf Tagesform teilweise ankommt, ist das ein Faustpfand. Der einzige Nachteil ist vermutlich für einen Verein wie Darmstadt, dass die Trauben in der Bundesliga dann meistens ein bisschen zu hoch hängen, weil du eben dann finanziell dich da sehr, sehr schwer tust. Aber das ist natürlich alles Zukunftsmusik und da muss man jetzt ja auch noch nicht schwarz malen. Ich glaube, in Darmstadt sind ja einfach alle gerade happy, dass das Team gut spielt. Ja, und Kaiserslautern, da ist es, glaube ich, umgekehrt so. Und wir wissen, glaube ich, alle, wie wackelig der Trainerstuhl in Kaiserslautern ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass Thorsten Lieberknecht jetzt schon fällig ist, aber Thomas Heng ist da nun wirklich keiner, der da lange zögert, wenn etwas nicht so richtig läuft. Jetzt, ich glaube, Rückrundentabelle waren 4 Punkte jetzt aus 4 Spielen. Also einen Sieg haben sie am ersten Rückrundenspieltag gegen Hannover, aber auch sehr begünstigt durch eine rote Karte. Werden wir vielleicht umgekehrt auch noch bei Hannover drüber sprechen heute. Und ansonsten fand ich das, ne, also bei Schalke haben sie 2-0 geführt und dann 2-2 gespielt und Schalke ist natürlich seine ganz eigene Geschichte. Ansonsten gegen Elversberg haben sie nämlich auch schon spielerisch ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Und das ist eigentlich so mein Take bei Kaiserslautern, dass es spielerisch fürs Spitzenteam nicht ganz reicht. Da sind sie einfach nicht auf dem Niveau, das Hannover, das Elversberg, das Darmstadt haben. Schalke schon, Schalke ist ein ganz anderes Ding. Aber darum sind sie, und ich glaube, da wolltest du eingangs eben hinaus drauf, Eva, darum sind sie gerade das Mittelfeld, der Mittelfeldplatz der zweiten Liga. Platz 7 ist das Mittelfeld. 6 ist Aufstiegskampf, 8 ist Abstiegskampf.
Ja, also wir können einmal, um es eben auch tabellarisch zu machen, es sind eben 8 Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 3, 9 Punkte auf Platz 16. Also ich glaube, ja, wir haben noch ein bisschen was zu spielen, aber ich glaube, es hilft wirklich überhaupt nicht, was da gerade im Hintergrund passiert. Also das hat jemand eben auch im Rasenfunk-Forum geschrieben zu den Inputs zu den Zweitligatouren, dass es eben man so ein bisschen das Gefühl hat bei Kaiserslautern, da fehlt auch die Rückendeckung. Also hängen der ganz offensiv, ehrlich gesagt, auch irgendwie jeden kritisiert, wo man denkt, ja okay, aber für die Kaderzusammenstellung bist halt am Ende des Tages du zuständig. Also den Kader, mit dem Thorsten Lieberknecht arbeitet, das ist dein Kader am Ende des Tages. Und da muss man auch sagen, also auch die Eindrücke, die Leute vom Lieberknecht oder von Lieberknecht von der PK geschildert haben, die wirkten sehr, also gerade für Darmstadt-Fans, sehr vergleichsweise zu dem Zeitpunkt, wo Thorsten Lieberknechts Zeit in Darmstadt eben vorbeiging. Ne? Auch das darf man ja nicht vergessen. Da gibt es ja durchaus Historie. Und ja, also es ist eben kein gutes Zeichen, vor allem ist es, also wir sind 4 Spieltage rein in dieses neue Jahr. Du hast Ende März noch eine Länderspielpause, die ist meiner Meinung nach für Vereine wie Kaiserslautern, um dann irgendwie nochmal eine Stellschraube zu drehen, fast zu weit weg. Also wenn du halt wirklich sagst, du willst was verändern, hast du den besten Zeitpunkt mit der Winterpause verpasst. Und der nächste, der kommt erst, wenn du, falls du wirklich intern mal gesagt hast, du möchtest gerne um den Aufstieg mitspielen, den hast du dann schon verpasst. Und Michi möchte gerne was dazu sagen.
Ja, was die Personalie Thorsten Lieberknecht angeht, natürlich, es gibt am kommenden Wochenende ein Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen einen mir gut bekannten Verein. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn das nochmal schief gehen sollte, dass man auch dann schon reagiert. Also wenn man halt gegen den Tabellenletzten zu Hause verliert, klar, die Wahrscheinlichkeit ist nicht allzu hoch. Andererseits hat mir ein mir gut bekannter Mensch aus Kaiserslautern schon geschrieben, dass er ein El Crisico erwartet. Eine schöne Wortneuschöpfung für dieses Spiel. Und natürlich werden beide Mannschaften darauf aus sein, das hat der Julian Krahle, finde ich, in einem auch ja doch beachtlichen Interview, hat es in bemerkenswerter Klarheit auch gesagt, dass es gar nicht ging für kürzlicher Auftritt und dass sie dann ein anderes Gesicht zeigen müssen. Ja, aber man weiß ja auch, dass dieses Stadion, dieser Verein können einen beflügeln, die können einen aber halt auch lähmen, wenn das mal dann nicht läuft. Und wenn man zu Hause gegen Tabellen letzten spielen muss, der auch gemerkt hat, er ist momentan besser, wenn er sich mal ganz tief in den reinstellenden Mannschaftsbus vors Tor stellt. Und der FCK muss mit dem, was ihr gerade angesprochen habt, mit der spielerischen, ja sagen wir mal, nicht ausgeprägtesten Form dagegen einen tiefstehenden Block spielen. Und dann wird es unruhig im Stadion, dann kommt ein Konter und die Vierte machen wie auch immer das 1-0, dann kann da auch ganz schnell noch mehr Unruhe aufkommen. Also es ist eine ganz gefährliche Situation, in der FCK ist. Plus, wie ihr auch schon gesagt habt, dass der FCK hat andere Ambitionen, die sind natürlich auch finanziell untermauert. Also der FCK hat einen anderen Etat und zahlt andere Gehälter, das hört man immer wieder als andere Zweitligisten. Und da muss irgendwann nochmal der nächste Step kommen, weil man einfach so viel Invest leistet. Und wenn der ausbleibt, dann ist halt meist leider der Trainer das schwächste Glied. Und das, ich könnte mir vorstellen, falls es schief geht, dass tatsächlich dann schon, dass das dann der Zeitpunkt wäre. Also wenn da kein Sieg gegen Fürth rausspringt. Ja,
guter Punkt.
Ich wollte noch ergänzen, dass natürlich auf der einen Seite das Auftaktprogramm in die Rückrunde jetzt auch wirklich nur aus Spitzenteams bestand. Also sie haben gegen Hannover, Schalke, Elversberg und Darmstadt gespielt. Aber das ist natürlich auch eine Standortbestimmung. Und du hast jetzt also sozusagen außer gegen Hannover all die direkten Duelle nicht für dich entscheiden können. So dass das natürlich auch ein bisschen wegweisend ist. Und ja, jetzt, wie du sagst, ne, jetzt kommt das Heimspiel gegen Fürth. Da werden sie liefern müssen. Oder ja, dann geht das schnell in Lautern. Also das Interview mit Thomas Heng, der war in der Halbzeit, der war schon sehr angenervt. Hat dann aber auch nur so Allgemeinplätze rausgehauen, wie er müsse jetzt mal hier Männerfußball sehen. Ich lasse das mal unkommentiert so stehen. Tiefe Analysen also auch in Kaiserslautern.
Ja, ein Punkt vielleicht noch zu Kaiserslautern. Ich glaube, bei denen ist halt auch wirklich so ein bisschen das Problem, das Gesicht, was sie auswärts zeigen. Ne? Also Michi, du hast schon zu Recht gesagt, was Heim dann abgeht, aber also ich weiß, ich bringe das immer wieder voran, aber wir hatten dieses 0-0 in Bielefeld, wo sie sich halt ehrlich gesagt wirklich 90 Minuten hinten reingestellt haben, und da ging nichts. Dann hattest du dieses, ne, das war dann das letzte Auswärtsspiel bis halt zu dem Schalke-Spiel, wo du dachtest, okay, wenn das dazu geführt hat, dass wir so einen Kaiserslautern auswärts sehen, war vielleicht der richtige Schritt für die Leute, die dieses Spiel gesehen haben, vielleicht nicht das Beste. Aber eben gegen Schalke hat man eben schon ein anderes Kaiserslautern gesehen. Aber dann in Darmstadt wieder so aufzutreten, so komplett passiv und eigentlich von der ersten Minute nicht wirklich da und auch keine wirkliche Gegenwehr in der zweiten Hälfte zu zeigen, das ist eben das, wo man dann doch wahrscheinlich irgendwann guckt, ja okay, sehe ich dann schon irgendwie auch eine Berechtigung, über den Trainer zu sprechen, weil man sagt, okay, das, also solche taktischen Kniffe, die müssen Gründe haben und wenn die nicht aufgehen, hinterfragst du das natürlich. Und ja, das ist, glaube ich, einfach das große Problem. Und wenn man natürlich zurückguckt, welche Trainer schon so entlassen wurden in den letzten Jahren, weil es ja mit dem Zielaufstieg nichts wurde, ihr habt das schon richtig benannt, dann muss man fast fragen, also da weiß man natürlich nie, was die Interna sind, was Thomas Hengs Interna da auch quasi betrifft. Das hat man ja auch schon länger mal vermutet, dass es bei ihm dann auch irgendwann mal der letzte Griff rund um den Trainerposten gewesen sein muss, weil das muss man ja auch ehrlich sagen, irgendwann musst du eben auch den Sportdirektor hinterfragen. Aber ja, da bin ich prinzipiell mal gespannt. Ja, Thorsten, sag gerne noch was.
Doch, einen Punkt wollte ich nur noch anmerken, weil wir auch ein bisschen noch auf die Wintertransfers schauen und die sprechen natürlich auch bei Lautern wirklich nochmal eine ganz klare Sprache. Also zum einen, das haben wir noch nicht so richtig erwähnt, Bretagne hat sich jetzt verletzt, der schon der entscheidende Spieler vor allem in der Hinrunde war und auch der herausragende Mann, den sie aber nie, also auf dem Papier nicht minder schlecht mit Mergin Berisha jetzt ersetzt haben. Ich meine, der hat immerhin auch ein Länderspiel für Deutschland mal absolviert in seiner Hochphase beim FC Augsburg. Ist eine Weile her, ne? Die Älteren erinnern sich. Und aber jetzt auch mit Jakob Rasmussen von RB Salzburg, also ein Stammspieler geholt von dort, wohlgemerkt, für die Abwehr. Und es ist halt bisher noch gar nicht aufgegangen, was halt auch wieder zeigt, dass man solche Dinge ja nicht so übers Knie brechen kann. Also man kann eben nicht immer mit dem Holzhammer versuchen, jetzt unbedingt oben mitzuspielen. Also klar, manchmal klappt das, dass du das Geld überall drauf wirfst. Aber wenn man das jetzt vergleicht, wir haben ja über Darmstadt eben gerade in dieser Partie gesprochen, da ist es halt gefühlt alles viel mehr gewachsen. Das ist es jetzt ja nicht nochmal durch Transfers so erzwungen, sondern es ist so ein viel organischerer Prozess. Während man in Lautern das Gefühl hat, da ist diese High-and-Fire-Mentalität nicht nur bei den Trainern, sondern auch bei den Spielern. Da wird eigentlich ständig jetzt fast schon im Halbjahresrhythmus ausgetauscht und gehofft, dass das alles besser wird. Aber da kann ich nur zu sagen, und als ein Verein, der halt auch seine Leistungsträger immer durchaus lukrativ abgibt, das klappt halt nicht immer. Und das führt dann auf Sicht dazu, dass du den Zielen leider immer ein bisschen hinterherläufst. Und genau das, finde ich, kann man gerade in Kaiserslautern beobachten.
So, ich kann jetzt schon mal sagen, wir haben unseren von mir vorausgestreckten Zeitplan locker flockig überschritten. Von daher trotzdem natürlich der Vollständigkeit halber noch die Frage, ob ihr noch eine Partie habt, über die ihr sprechen wollt. Ich meine, für Marc erwähne ich einmal, man hat jetzt auch mal in der Liga den Angstgegner, die SVE, mit 3-0 besiegen können und hat dabei ausnahmsweise mal all das irgendwie aufs Feld gebracht, was die Partien davor fehlte. Also man hat, glaube ich, nicht sein bestes Spiel gezeigt, dafür aber war man sehr effektiv unterwegs und hat 3-0 gewonnen. Eben das, was einem davor wirklich gefehlt hat, und konnte da so ein bisschen die Durchstrecke hinter sich lassen. Sonst
großartiger Torjubel von Toni Leistner. Seine Vorwärtsrolle mit Pistolero, ich glaube, da hatte er ganz viele Gefühle auf einmal und wusste gar nicht, was er da machen sollte, weil er ein Tor geschossen hat. Und ich fand es sehr süß, wie so ein bisschen die Raber Leipzig-Platte gedreht wurde oder diese Hoffenheim-Platte. Ja, wir sind doch hier dieser kleine Verein und warum liebt ihr uns denn nicht alle? Wir versuchen doch schön Fußball zu spielen. Jetzt kommt die große Hertha und mauert sich zum Sieg. Finde ich immer schwierig. Ich glaube, Zimmerschied hat es nach dem Spiel so gesagt. Finde ich immer schwierig, wenn man das so herausarbeiten möchte, dass man ja hier so der kleine Dorfverein ist, obwohl jeder weiß, dass das natürlich ohne großes Geld, das da natürlich durch die Hülo-Augentropfen reinkommt, so auch nicht möglich wäre. Aber das vielleicht nur so am Rande zwei Worte zu dieser Partie.
Ja, fairer Punkt. Und man muss natürlich auch sagen, also Elversberg hat ja sonst auch gegen Hertha gewonnen. Also nach dem Pokalspiel war es, glaube ich. Es war auf jeden Fall ein Dienstagabendspiel. Daran erinnere ich mich noch, wo man Elversberg dann besiegt hat. Doch, das war das Pokalspiel. Da hat man jetzt das zweite Spiel auch gegen die SVE gewinnen können, was sicherlich für viele Hertha-Fans eine Erleichterung war. Ich würde sonst sagen, wenn ihr keine weiteren Partien habt, wir schauen ja jetzt noch ein bisschen auf 6 Vereine, sind wir jetzt auch mal dazu gekommen, die bisher, und wir wollen mit denen starten, die bisher eben Probleme haben und auch vielleicht auch welche, wo man es vor 2 Wochen noch nicht so gesehen hat oder eben noch nicht die Notwendigkeit gesehen hat. Und wir beginnen tatsächlich ein wenig provokant. Es mag Leute etwas verwundern, aber bei Schalke 04. Ich weiß, sie stehen auf Platz 2, sie haben ihre 40 Punkte, 12 Siege, 4 Unentschieden und 5 Niederlagen. Aber man muss eben sagen, in der Formtabelle in den letzten 4 Spielen steht Schalke 04 auf Platz 17. Nur Preußen Münster ist schlechter und hat weniger Punkte geholt. Man hat nämlich 4 Unentschieden, eine Niederlage. Wenn ich das jetzt richtig notiert habe, das sind nicht die letzten 4 Spiele. Hervorragend. Es sind natürlich 3 Unentschieden, eine Niederlage. Klar. Ist immer gut, wenn man seine eigenen Notizen nicht richtig interpretieren kann. Man muss ja sagen, erst die 0-2-Niederlage im Ruhrpott-Duell gegen Bochum und jetzt ein 2-2 gegen Dresden nach 2-0-Führung. Der letzte Sieg, der war gegen den FCN am 14.12. Und man muss auch sagen, man hat in 2 Spielen jetzt ein Viertel seiner Gegentore bekommen. Also die Position, die bisher so am meisten rausgestochen hat bei Schalke 04, nämlich die Defensive, die hinkt jetzt auch so ein bisschen hinterher. Und Thorsten, dabei war doch bei Schalke die Laune, der Hype mit, so ging es in die letzte Folge mit Marc rein, der Edin Dzeko-Hype und sowieso. Und was passiert jetzt mit Schalke und dieser Liga? Und man muss leider sagen, trotz Doppelpack Edin Dzeko hat es hier gegen den Abstiegskandidaten nicht zu einem Sieg gereicht. Und man wartet eben jetzt schon seit einiger Zeit auf einen Sieg. Was ist denn los beim S04?
Ja, du hast natürlich einen wichtigen Punkt gerade schon genannt. Das Schalker Bollwerk ist nicht mehr ganz so bollwerkig. Denn 10 Gegentore in der Hinrunde und jetzt schon 6 in nur 4 Spielen der Rückrunde, das zeigt natürlich ganz klar, wo der Schuh drückt. Edin Dzeko ist nun wirklich nicht das Problem. Das hat man auch gegen Dresden gesehen. Ich meine, Schalke, eigentlich spielen sie ja auch längere Zeit, ich würde jetzt sagen, fast ihr bestes Rückrundenspiel und gehen da auch ja durchaus nicht unverdient 2-0 in Führung. Vor allem das zweite Tor war einfach so ein Tor, das schießt nicht jeder Zweitligaspieler. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vor Augen habt, wo Dzeko den Ball mit der Sohle kurz nach unten annimmt und aus einer fließenden Bewegung aus 16, 17 Metern das Ding dann einschweißt. Da muss ich dann auch sagen, ganz neutral, einfach ein klasse Tor, einfach toll gemacht. Also Dzeko ist definitiv angekommen und ist definitiv ein Transfer, der Schalke jetzt schon weiterhilft. Aber in der Partie konnte man auch beobachten, als Dzeko runterging, so nach circa, glaube ich, 60 Minuten, da ging auch ein Ruck, und zwar nicht im positiven Sinne, durch die Schalker Mannschaft, denn da kam Dresden auf einmal auf. Es ist nicht so, dass Dresden von Schalke an die Wand gespielt wurde, denn Spoiler, Schalke spielt niemanden an die Wand in dieser Liga, das muss man fairerweise auch sagen. Schalke kommt über andere Eigenschaften, eben diese vor allem unfassbare Defensivstärke, die ihnen jetzt aber leider abhanden gekommen ist. Ja, und dann ist das so diese typische Dynamik. Ich habe eben auch schon über frühe Führungen oder höhere Führungen gesprochen. Das 2-1 fällt dann durch das Eigentor. Und ja, dann macht Karius den Reimann beim 2-2, ne? Und springt ehrlicherweise auch an der Flanke vorbei. Und ich glaube, man wusste selber nicht, warum das Spiel jetzt auf einmal hier als 2-2 steht, so nach dem Motto. Aber Schalke hat halt einfach nach der Auswechslung von Dzeko nicht mehr so viel PS auf die Straße bekommen. Und ich glaube, wenn man von dem Spiel jetzt ein bisschen weggeht, woran liegt es denn? Ich glaube, bei Schalke ist halt das große Problem, dass die Anspruchshaltung sich jetzt doch deutlich geändert hat. Ich meine, wir erinnern uns einfach ein halbes Jahr zurück. Schalke hat eine miserable letzte Saison gespielt. Ich glaube, sogar historisch miserabel in der zweiten Liga. Und im Grunde war die Erwartungshaltung auch bei den Schalkern so in meinem Umfeld, war ja Hauptsache nicht wieder so schlimm wie letztes Jahr. Und das bekam man ja relativ schnell. Also wir haben jetzt viel über negative Dinge gesprochen, aber Schalke ist nach wie vor die Mannschaft mit der, also mit den meisten gewonnenen Kopfballduellen, den meisten Sprints der Liga, Platz 3 bei intensiven Läufen. Also du bekommst sehr viel, naja, ich sag's jetzt mal, also man nennt es ja manchmal so, es soll jetzt auch nicht zu süffisant klingen, also den talentfreien Bereichen, wo es also sehr viel um Arbeitseinstellung, um Fleiß geht und all diese Dinge. Und das hat Muslic ja sehr gut hinbekommen. Und mit Muslic kam ja auch im Sommer da einfach ein Trainer, der charismatisch ist, ne, der auch so ein bisschen das war, wonach die Schalker, glaube ich, nach den letzten 2 Jahren gesucht haben, ohne den vorherigen Trainern zu nahe treten zu wollen. Aber da wurde jetzt nicht so unfassbar viel hergemacht, vielleicht in der Ausstrahlung. Und ich glaube, da war man einfach selig, dass es jetzt einfach besser lief. Da war einem auch ein bisschen egal, dass der Fußball nicht so toll ist. Ich meine, man ist immer noch Letzter der Ballbesitzstatistik und bei der Passquote. Eine 74-prozentige Passquote ist wirklich nicht gut. Aber das war ein bisschen der Stil und das wurde alles natürlich auch gerechtfertigt, nicht nur durch die Erfolge und Siege, sondern vor allem, weil man halt hinten nichts zulief und ließ. Und wenn einem das jetzt verloren geht, dann hast du natürlich ein Problem. Und ich glaube, das kommt halt daher, dass jetzt natürlich die Chance gewittert wurde von der Vereinsführung auch. Jetzt haben wir halt eine realistische Chance aufzusteigen. Lass uns versuchen, das zu sichern. Und das machst du natürlich durch Transfers. Und auf einmal wird eine Mannschaft, die jetzt ehrlicherweise gar nicht so die Superstars vorher hatte, die bekommt jetzt welche. Ne? Mit Čeko, aber auch mit Ljubicic. Und auf einmal, ja, spürt natürlich auch das Team, ja, wir sind Erster. Das haben sie jetzt verspielt so ein bisschen. Und man kennt das aus dem Fußball. Wenn du was zu verlieren hast, dann rattert dir halt der Kopf. Ich hatte es eingangs schon mal gesagt, das ist eine Liga, die ist so eng. Wenn der Kopf nicht genau in die Richtung denkt, die du brauchst, dann sind das Prozente, die fehlen. Und ich finde, diesen Prozess, den sieht man gerade bei Schalke doch sehr gut. Man hat was zu verlieren, die Ansprüche sind gestiegen, die Leute werden so ein bisschen unruhig und vielleicht gibt es auch ein bisschen, naja, ich will nicht Neid sagen, aber teamintern kommt das vielleicht hier und da auch nicht so gut, dass da halt einfach, nachdem man so eine erfolgreiche Hinserie hatte, jetzt neue Leute reinkommen und die spielen auf einmal von Anfang an und andere denken sich vielleicht, ja, Moment mal, ich habe doch hier super gespielt in der Hinrunde. Wieso sitze ich denn jetzt auf einmal auf der Bank? Ist ein bisschen Spekulation, dieser Punkt. Aber ich finde, wenn man das so als so ein Cocktail sieht, ich glaube, das ist so eine Mischung aus diesen Dingen, die ich jetzt genannt habe, die dafür sorgen, und durchaus lange Antwort auf deine Frage, Eva, woran hattet ihr liegen bei Schalke? Aber ich glaube, das ist so diese Mischung, die gerade die Probleme so ein bisschen herbeiführt.
Michi, ergänz gerne. Du wirkst schon so bereit, deinen Teil dazu beizusteuern.
Ja, Thorsten hat natürlich schon sehr viele sehr richtige Dinge angesprochen und das sind auch die wahrscheinlichsten Erklärungsansätze, warum es nicht funktioniert. Wenn man sich aber auch mal anschaut, 26 Tore als ehemaliger Tabellenerster, die beiden Abstiegskandidaten haben mehr Tore geschossen. Mhm. Also klar, der Edin Džeko-Hype ist da, aber er hat jetzt auch, glaube ich, 3 von 4 Rückrundentoren geschossen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Also wenn Edin Džeko nicht spielt, wenn Edin Džeko ausgewechselt wird, hat man auch da gemerkt, dass dann nicht mehr viel zusammengeht. Und auch da wieder die anekdotische Evidenz. Ich habe sie einmal gesehen in dieser Saison. Das fand ich auch offensiv extrem blass. Also da haben sie gegen Fürth gespielt. Ich erinnere euch, 52 Gegentore in der Saison bislang. Schalke hat da nur 1 dazu beigetragen. Und das war auch irgendwie in der 75. oder so. Und bis dahin haben sie sich extrem schwer getan. Und sie haben halt offenbar einen Plan A. Und wenn der funktioniert, dann ist alles super. Sie haben aber keinen Plan B, was passiert, wenn der mal nicht funktioniert. Und das mit einem doch individuell hochveranlagten Kader, mit einem Edin Džeko und so weiter, könnte man auch erwarten, dass mehr geht. Das wird auch, glaube ich, die Aufgabe für die nächsten Wochen sein, da was zu entwickeln, damit man wieder in die Spur findet. Also rein von der individuellen Qualität kann man natürlich aufsteigen. Die Erwartungshaltung ist immer noch groß, die ist größer geworden, das habt ihr richtig gesagt. Aber wenn wir wieder auf Darmstadt blicken, die haben halt diese Erwartungshaltung nicht. Und wenn man da befreiter aufspielen kann, ohne die Last eines 60.000 Menschen Stadions, das leicht zu begeistern ist, das aber halt dann auch manchmal zur Last werden kann. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe mich ja vor 1-2 Folgen hier mal, als ich zu Gast war, weit aus dem Fenster gelehnt, habe gesagt, das wirkt alles so super und Miron Muslic, der super Trainer, perfekt dafür, das ganze Umfeld zu befrieden mit seinen Ansprachen und seinen Reden. Und auch da, wenn man so ein bisschen quer liest, dann gibt es da schon auch wieder so Zweifel. Ja, das ist ja doch immer die gleiche Platte, die er hat und so weiter. Und das ist immer nur auch, sagen wir mal, rhetorisch immer gleich. Ich finde es immer noch gut. Ich finde immer noch in den letzten Jahren der beste Trainer des FC Schalke. Deswegen spielen sie auch eine gute Saison. Aber ich bin sehr gespannt, ob sie das durchhalten, wenn dann noch andere Vereine da jetzt so weitermachen, wie sie es tun. Einen haben wir schon angesprochen, der ist vor Darmstadt. Ein zweiter kommt noch. kleiner Spoiler, der auch, oder eine kleine zweite Mannschaft, die sehr gut gerade in Form ist. Und wenn man dann irgendwann Dritter wird, wir wissen, wie schwierig das ist, dann gegen einen Bundesligisten in der Relegation zu spielen. Und wenn man nach dieser Hinrunde...
Was? Was? Ich weiß nicht, was ihr meint. Relegation, ja. Beste Erfindung, ja. EU West.
Ja, genau.
Ja. Mhm. Ja, aber nur zwischen zweiter und dritter Liga, oder?
Super, alles super.
Ah, nee, auch nicht.
Ja. SV Wiesbaden.
Ja, ja, und Darmstadt. Also, ja. Finde ich super. Konzeptrelegation, ja. Möchte ich gerne für immer als MVP beibehalten. Finde ich super.
Ich wollte anekdotisch noch was zu dir ergänzen, Michi, denn wir haben Schalke jetzt im Dezember halt gehabt, also schon jetzt gegen Ende der Hinserie, und da bröckelte es auch schon. Also die Partie, ich würde sagen, wir waren eigentlich lange Zeit das bessere Team in dieser Partie und haben uns dann durch einen sehr unglücklichen Elfmeter und eine gelb-rote Karte, die da in der Entstehung so dann eigentlich auch nicht gegeben werden durfte, haben wir uns da so ein bisschen um den Lohn gebracht. Aber da hatte ich auch schon gedacht, also so richtig wie ein Tabellenführer wirkt das ja alles nicht von Schalke. Und wenn man dann andere Teams sieht, wie jetzt zuletzt Darmstadt oder, naja, zumindest spielerisch auch Elversberg, und wir kommen auch vielleicht noch zu Hannover und deren jetzt aktueller Form, das ist schon was anderes gefühlt, was man da gerade so sieht. Und wie immer, ich will noch einen kleinen statistischen Funfact zu dieser Partie hinterher schieben. Dresden hat genau zweimal auf das Schalker Tor geschossen. Das Ergebnis kennen wir.
Ja, aber also da muss man ja sagen, da haben sie Schalke ja fast mit ihren eigenen Waffen geschlagen, weil eben, also ich erinnere mich eben auch an Spiele von Schalke, wo du halt einfach wusstest, okay, es reicht halt, wenn die einmal aufs Tor schießen, weil die machen ihr Tor dann, so, weil die Klasse ist halt da. Aber danach brauchst du von denen offensiv auch nicht mehr viel erwarten. Und wenn du dann im Umkehrschluss eben ja eigentlich ein Dynamo Dresden hast, was zu dem Zeitpunkt auswärts nichts mehr zu verlieren hat, das muss man ja einfach ganz ehrlich so sagen. Die liegen schon 2-0 zurück, und dass sie dann natürlich einfach sagen, okay, wir können jetzt einfach nur probieren und hinten nicht mehr zu viel anbieten. Und da muss ich noch, du darfst sofort ergänzen, Thorsten. Wir haben jetzt über eine Personalie noch nicht so richtig gesprochen, und das ist Moussa Silla. Dessen Transfer zu New York City FC ist ja geplatzt. Die Verträge waren quasi schon unterschrieben, und dann hat eben New York gesagt, nee, pff, doch lieber Laie, und hat Schalke natürlich gesagt, wollen wir nicht. Und ich finde, das macht eben, Thorsten, du hast es eben schon mal angesprochen, was ist eigentlich mit den Interna? Also was, wie ist das Mannschaftsgefüge jetzt? Und da muss ich glaube, also Silla wollte eben nach dem Spiel eigentlich auch nicht sprechen, wollte nicht an die Mikros treten. Und da muss man natürlich sagen, was passiert da denn? Also du holst eben Leute wie Dzeko, wie Ljubicic, wie Aouchiche. Es tut mir wirklich leid. Das dauert noch so zwei Spiele, dann habe ich die Namen auch einigermaßen fehlerfrei drauf. Und das sind eben auch alles Namen, nicht nur die Erfahrung mitbringen, sondern die eben auch, Stichwort Erwartungshaltung, mitbringen. Und deshalb gucken wir jetzt anders auch auf Schalke, weil wenn du so eine Transferoffensive im Winter fährst, dann gehe ich davon aus, okay, die machen jetzt All-Signs, ne, Point-to-Aufstieg. Und da ist dann natürlich schwierig, wenn du dann so einen Auftritt hinlegst, und gleichzeitig wissen nämlich eben auch die Gegner, okay, also erstmal Schalke muss mal. Und bei Schalke ist jetzt der Druck, weil ich kann mir nämlich auch vorstellen, wenn du als Schalke 04 davon ausgehst, dass du noch einen Transferplus von 7 Millionen machst, plus minus, jetzt mal bei Silla, was glaube ich so im Raum stand, und der fällt dann weg, und du hast aber im Prinzip, was du natürlich nicht machen solltest, aber unterschwellig mit eben dieser Einnahmequelle gerechnet, mit der du eigentlich seit dem Sommer rechnest, weil dieser Silla-Abgang steht ja erst seit vorgestern im Raum, und es scheitert wieder. Ich weiß halt auch nicht, was das, also weil wir wissen alle, wie es finanziell um Schalke steht. Ja, wir wissen auch, dass es jetzt bergauf ging, aber auf Rosen gebettet ist dieser Verein, glaube ich, weiterhin trotzdem nicht. Ich glaube, das können wir alle festhalten. Und auch da steigt dann ja der Druck, weil du eigentlich sagst, okay, sie brauchen dann jedes weitere Zweitliga-Jahr, bringt dich auch in den TV-Einnahmen weiter nach unten und natürlich auch generell. Also die können mir alle nochmal fünfmal erzählen, wie wenig Edin Dzeko, und dass der ja ablösefrei und dies und das, und der wollte ja auch nicht so viel und bietet sich Schalke an. Aber also ich glaube, die Gehaltsstruktur bei Schalke 04, da sprechen wir über eine ganz andere Gehaltsstruktur als bei, ich würde mal sagen, 80% der Teams in der zweiten Liga. Und der wird schon trotzdem, glaube ich, noch zu den besser bezahlten Spielern in diesem Kader gehören. In einem Kader, der sowieso mit einem Loris Karius und Co., glaube ich, jetzt schon so ein bisschen an Gehalt zahlen muss. Und das, da ist nämlich, finde ich, nämlich das gar nicht so viel, um auf deinen Punkt zurückzukommen, Thorsten, so ganz weit hergeholt, dass das natürlich auch irgendwann ein Mannschaftsgefüge zerstören kann. Und das ist eben das, worüber Schalke eben auch über weite Strecken gekommen ist. Also neben den Abschlüssen, die sie eben hatten und die sie genutzt haben und dieser Gewissheit, okay, wenn wir einmal führen, wird schon schwierig gegen uns. Ja, war es eben auch das Gefüge. Und wenn du denn jetzt merkst, es bricht an ein, zwei Stellen durcheinander, da weiß ich nicht, ob die sich nicht brutal verzockt haben.
Das ist auf jeden Fall möglich. Und gerade wo du diesen Punkt Ziller ansprichst, da bin ich nämlich auch drüber gestolpert. Es stand irgendwo dann auch in der Presse, gerade ne, zu dieser Ablöse und den vermeintlich eingeplanten 6 Millionen, dass das alles ja jetzt nicht mehr so schlimm sei, weil man ja andere Sachen eingenommen hat. Und da habe ich mir auch gedacht, wow, vor 1,5 Jahren ging es noch darum, Lizenz, kriegt man die und Punktabzüge, und jetzt ist schon wieder egal, ob man die 6 Millionen noch bekommt und nicht. Also da habe ich mich auch gefragt, also Leute, habt ihr eigentlich nicht gelernt aus der Vergangenheit, dass das vielleicht alles nach wie vor spitz auf Knopf genäht sein könnte hier und da? Das hat mich etwas gewundert. Ich wollte aber eben nur noch eine Kleinigkeit ergänzen, weil du mich so schön beim ersten Spiel gefragt hattest, wie der Trainer Thorsten denn mit der 4. Mannschaft umgesprungen wäre. Der imaginäre wohlgemerkt. Ich würde, wenn ich gegen Schalke spiele, als Amateurcoach hier, ich würde denen den Ball geben und sagen, ja, dann mach doch mal. Also ich bin auf die Statistik ja eingegangen. Ich glaube wirklich, Schalke hat ein Problem, wenn sie machen müssen. Wenn die einmal in Führung liegen, dann ist es brutal schwer gegen Schalke, glaube ich, dann noch Tore zu erzielen. Darum Respekt, dass Dresden das geschafft hat. Über Dresden haben wir ja auch schon ein bisschen gesprochen. Die kommen ja nun wirklich sehr, sehr gut in die Rückrunde, sind eins der Teams, die sich wirklich sehr stark gewandelt haben, auch durch den einen oder anderen Transfer. Ansonsten wäre das immer so die Herangehensweise, weil ich sehe einfach diese spielerischen Schwächen bei Schalke. Vieles war in dieser Partie dann auch individuelle Klasse von Chico, das muss man einfach so sagen. Und das kann auf Sicht eigentlich nicht gut gehen, wenn du nur über diese Schiene kommst. Das war ja auch mein Kritikpunkt bei Kaiserslautern mit Preteien. Dass sie halt auch zu sehr eigentlich auf diesen einen wirklich in überragender Form sich befindenden Stürmer gesetzt haben, aber spielerisch das Ganze eigentlich, also die Ansprüche nicht so unterfüttern konnte. Und das sehe ich bei Schalke eben auch. Also du musst nicht die spielerisch beste Mannschaft sein, um aufzusteigen, um vielleicht das zu sagen. Ich meine, gucken wir auf Heidenheim oder sowas, die sind auch vor allem durch Intensität damals aufgestiegen, hatten auch einen Individualisten mit Kleindienst in der 2. Liga dann, der sehr viel in der Saison getroffen hat. Also das kann schon ein Weg sein, aber come on, Tabellenletzter bei Ballbesitz und Passquote, das ist nicht aufstiegsreif, sowas, auf Sicht.
Ja, also ich glaube, das ist durchaus berechtigte Kritik. Und wenn wir mal so ein bisschen auf den Spielplan gucken von Schalke 04, ich würde jetzt mal so ein paar Spiele mehr mit reinnehmen als nur die nächsten zwei. Man spielt jetzt auswärts Sonntag bei Holstein Kiel. Auch nicht das beste Team momentan, aber gehe ich auch mal von aus, dass die eben sagen, ja, Schalke, dann nimmt doch mal den Ball. Dann gut zu Hause gegen Magdeburg, da kann man schon davon ausgehen, dass eben die Magdeburger den Ball haben werden. Und dann aber Fürth auswärts und Arminia Bielefeld. Und das sind zwei Teams, wo wir, glaube ich, sehr sicher sein können, die wollen den Ball nicht haben. Gerade in der aktuellen Situation und auch einfach von dem, was sie spielen wollen. Michi, correct me if I'm wrong, aber da würde ich jetzt mal sagen, Fürth möchte jetzt gegen Schalke nicht den Ball haben.
Wir wollen in allen Phasen des Spiels gut sein, würde Heiko Vogel wahrscheinlich jetzt sagen.
Okay, das war sehr diplomatisch von dir, ja. Aber gut. Also, und danach hast du eben Spiele gegen Hannover und Darmstadt. Und da bin ich schon, also du hast einmal diese Spiele, wo man sagt so, okay, das ist irgendwie, Kiel ist unten reingerutscht, das ist so ein Team, das befindet sich gerade im Abstiegskampf und oder wieder, was es vielleicht dachte, dass sie das schon eigentlich da einen Haken hinter gemacht haben und dachten, ja, erstmal konsolidieren und dann gucken wir weiter. Magdeburg, haben wir drüber gesprochen, Fürth und Bielefeld auch, aber alles Teams von da unten, eben wie Dynamo Dresden. Und da bin ich, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jedes dieser Teams 1:1 das machen wird, was Dresden gemacht hat. Und die wollen sicherlich auch nicht 2-0 in Rückstand geraten, weil das kannst du natürlich nicht immer replizieren. Aber du siehst eben, wo ist Schalke angreifbar? Und ich glaube, das sind Punkte, ich glaube, die haben Marc und ich eben auch im Hinrundenrückblick so ein bisschen angesprochen. Thorsten, ich erinnere mich daran, dass wir da, glaube ich, auch in eurer Rückrundenvorschau so ein bisschen drüber gesprochen haben. Wenn man, ne, du hast es angesprochen, dieser Plan A, wenn du eben Punkte findest, Schalke da so ein bisschen ihr Spiel wegzunehmen, dann bin ich eben gespannt, wie das wird. Und da muss man Stand jetzt sagen, gut, findet Schalke da eben zeitnah eine Antwort drauf. Ich meine, ne, sie sind immer noch auf Platz 2, aber man muss ja sagen, sie haben jetzt eben Darmstadt an sich vorbeiziehen lassen und das eigentlich ehrlich gesagt komplett unnötig, weil man eben auf einmal anfällig ist, wo man es vorher nicht war und eben da an ein, zwei Punkten vielleicht auch einfach Unruhe reingebracht hat, was nicht sein müsste. Gut. Ich glaube, da können wir gespannt sein, wie es weitergeht. Ich würde aber sagen, wir gucken auf den nächsten Verein und das ist Arminia Bielefeld. Platz 11, 24 Punkte, ich sag gleich was dazu, 33 zu 30 Tore, 6 Siege, 6 Unentschieden und 9 Niederlagen. Formtabelle Platz 10 und das hat vor allem dem Sieg gegen Braunschweig gestern, also dem zu verdanken. Das war der erste Sieg seit dem 8.11. gegen Karlsruhe. Es ist also auf den Tag drei Monate her gewesen, dass man zuletzt 3 Punkte einfahren konnte. Und deshalb hatten wir das vorher schon so ein bisschen reingezogen, weil man muss eben sagen, da waren zuletzt, also man hat eben einen Sieg, jetzt 2 Unentschieden, eine Niederlage in 2026 geholt. Die Unentschieden gegen Kiel und Dresden, nachdem man da jeweils zurückgelegen hat. Also so, man könnte sagen, Punkte für die Moral, aber eben auch gegen Braunschweig hat man zurückgelegen und dann am Ende das Spiel noch 3-2 zu gewinnen. Also es war ein...
Gegen wen hat man verloren?
Ja, ich weiß auch
das
nicht.
Das habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Gegen wen hat Bielefeld verloren?
Rot-Weiß. Naja, ganz... ich hatte wunderbare Laune. Okay. Nein, es war natürlich gegen...
Vor dem Spiel warst du sehr gut.
Ja. Da hatte ich auch gerade meine Bachelorarbeit aufgegeben. Ich konnte gar nichts mehr treffen und dann
so nämlich
kamen diese 90 Minuten. Naja, ich sage noch 2 Sachen, dann frage ich euch erstmal eure Meinung zu dem DSC. Im Winter sind gekommen Maxi Bauer, Janik Krochelt, Semir Telalovic und Robin Knoche, die ersten 3 per Laie. Knoche ablösefrei von Nürnberg, der war der Ersatz für Joel Felix, der an der Schulter operiert werden muss, nachdem er sich eben kurzfristig im Spiel gegen Kiel verletzt hatte. Da konnte man dann noch schnell reagieren. Dafür Julian Kania, Pelaya nach Osnabrück, Lukas Kunze, ja, es gibt immer noch 2 davon, zu Rostock und Vincent Okensey zu Aue, Norbi und Michelas Laie. Die wurden tatsächlich im Winter nach nur einem halben Jahr beendet. Und man ist das einzige Team in der unteren Tabellenhälfte mit einem positiven Torverhältnis. Das hat man sich vor allem zu Beginn der Saison so ein bisschen erarbeitet. Gegen wen wohl?
Jetzt kommt die Rache, ich sehe es schon.
Musste sein.
Ja.
Michi, ich frage dich mal das als erstes, weil du ja so schön angesprochen hast, dass man ja unter anderem bei Bielefeld gewonnen hat und wir sehen uns ja auch in 2 Wochen bei der Partie Fürth gegen Bielefeld. Was ist denn dein genereller Eindruck von Bielefeld in 2026?
Ja, es ist ganz krass eigentlich zu sehen. Gestern, ich habe das nicht mehr so präsent gehabt, dass die Arminia tatsächlich ja 3 Monate ohne Sieg war. Und so, wenn man den 40 umgehört hat, dann war das immer so, boah, Bielefeld, die Transferphase, was die alles für Spieler holen, die hätten alle Fürth doch auch gut getan. Und dann so, also ein Stürmer und Maxi Bauer ist ja ein Fürther Eigengewächs, warum kommt denn der nicht nach Fürth? Und dann schaut man ja vor diesem Spieltag 2 Punkte aus 3 Spielen. Das vergisst man dann immer ein bisschen. Aber ich glaube tatsächlich, erstmal individuelle Qualität im Winter ist gestiegen bei Arminia Bielefeld. Klar muss ich auch Robin Knoche wieder ein bisschen eingrooven, aber er ist trotzdem jemand, der eine internationale Erfahrung hat und beim Club war er sehr, sagen wir mal, umstritten. Das kann ich sagen aus den vielen Gesprächen mit meinen Kollegen hier in Nürnberg. Aber trotzdem ist es ja ein Verteidiger in der 2. Liga bei einer Mannschaft, die unten mit drin steht, der erstmal von seiner Erfahrung und auch von seiner Führungsqualität an der Mannschaft extrem gut tun kann. Maxi Bauer hat auch schon einige Erfahrungen, also das kann schon ein Innenverteidiger-Duo sein, das erstmal im reinen Verteidigen schon einer Mannschaft gut tut. Ich habe ein bisschen Sorge, was so die Geschwindigkeit angeht. Also wenn man mal höher steht mit diesen beiden Innenverteidigern, das könnte gefährlich werden. Ich sehe das auch beim Spiel gegen Fürth vielleicht. Wenn die Fürther wirklich nur noch auf Kontern und Nadelstiche setzen, mit schnellen Offensivspielern setzen, könnte da vielleicht der wunde Punkt der Arminia sein. Aber trotzdem, du hast es angesprochen, dieses positive Torverhältnis, hat Thorsten angesprochen, einer von euch beiden, ich bin schon durcheinander.
Ich weiß
aber nicht. Das positive Torverhältnis da unten drin, das ist schon krass, weil man halt sieht, die Arminia hat 24 Punkte und ist damit halt, also vor 2 oder 3 anderen Mannschaften und am Ende wird es wahrscheinlich vielleicht sogar aufs Torverhältnis ankommen, wenn das weiterhin so eng bleibt. Und dann kann man damit halt mal einfach faktisch einen Punkt mehr. Also ich sage ja bei Fürth immer, muss man mal sagen, wenn eben jemand fragt, ja, es sind 3 Punkte plus Torverhältnis mehr. Bei der Arminia ist es halt dann immer das Torverhältnis, das Positive. Also ich blicke positiv auf die Arminia. Andererseits hat man jetzt mal einen Sprung gemacht von 16 auf 11. Das zeigt aber auch, wie eng es da unten ist. Also Platz 11 kann auch trügerisch sein, weil, wie gesagt, man kann dann in 2 Wochen gegen Fürth spielen. Und wenn man Also dann kann das auch wieder alles sehr eng zusammenrücken. Also trotzdem bin ich insgesamt, Eva, das kann dich vielleicht beruhigen als Außenstehender, relativ positiv, dass es bei der Arminia vielleicht doch noch gut ausgeht, weil ich andere Mannschaften von der Form und individuell auch schlechter sehe.
Ja, das beruhigt mich erstmal. Thorsten, wir hatten so ein bisschen rund um das Spiel ja davor sowieso geschnackt, aber auch danach, weil ich eigentlich gesagt habe, boah, ganz ehrlich, also beide Mannschaften haben sich in dem Spiel ehrlich gesagt nicht mit Ruhm bekleckert. Also 0-0 kann das am Ende des Tages auch ausgehen. Die Fortuna dann natürlich einfach ja auch mit der individuellen Qualität am Ende des Tages, die eben dann wahrscheinlich auch irgendwie verdient, den Sieg holen. Wir haben ja auch schon viel gemeinsam generell über Bielefeld gesprochen. Und ich weiß noch, ich habe zu euch gesagt, ich glaube schon, dass es am Ende reicht. Man wird nicht die gleichen Punkte holen wie in der Hinrunde. Davon gehe ich nicht aus. Also, dass es quasi Copycat-mäßig wird. Ja, jetzt haben wir so ein paar Spieltage. Jetzt hast du zwar gegen Braunschweig, gegen eine Mannschaft gewonnen, gegen die hast du in der Hinrunde nicht gewonnen. Gleichzeitig aber gegen Kiel nicht gewonnen und gegen Düsseldorf auch noch verloren. Bist du weiterhin einigermaßen positiv auch gestimmt bei der Arminia?
Ja, das bin ich. Also ich bin da auch ganz bei Michi. Ich finde tatsächlich, ihr habt euch relativ sinnvoll im Winter verstärkt. Ehrlicherweise, und da wird mich jetzt Anna aus dem All-Star-Team wahrscheinlich auch noch zurechtweisen, wenn ich das jetzt tue, aber gerade in dieser Partie jetzt im Vergleich zu der Transferpolitik von Eintracht Braunschweig, finde ich das bei euch, also ich kann da mehr Konzept erkennen. Ihr habt eindeutig identifiziert, uns fehlt ein bisschen Zweitliga-Erfahrung als Mannschaft. Und die habt ihr hinzugefügt. Ne? Alle Spieler haben Zweitliga-Erfahrungen, die ihr geholt habt. Für die ist die Liga nicht neu. Rochelt ja sogar, sag ich mal, mit herausragenden Leistungen in der Vergangenheit. Ja, Tilalovic hat zumindest letztes Jahr bei Ulm ganz gut performt, jetzt bei Nürnberg natürlich nicht. Das ist vielleicht auch der Transfer, wo ich ja am ehesten auch noch so ein bisschen Skepsis habe. Aber Knoche und Bauer, der, naja, okay war bei Kaiserslautern, ich würde ihn jetzt nicht als herausragend letztes Jahr da bezeichnen, sind zumindest meine Zweitliga-erfahrene Innenverteidigung. Das ist jetzt schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Und gefühlt, das hatte Michi jetzt ja zu Robin Knoche auch gesagt, ist schon ein anderes Kaliber jetzt da hinten drin in der Verteidigung. Darum, ich kann das Konzept dahinter verstehen. Und dazu kommt natürlich so ein bisschen so die Ruhe. Und also wenn ich dann nur ganz kurz auf Braunschweig blicke, da hat man halt Spieler geholt, die irgendwann mal irgendwie vielleicht auch mal 3 Einsätze in der zweiten Liga hatten, aber nirgendwo so richtig Stammspieler waren oder so. Das ist nämlich zum Beispiel ein Unterschied. Ne? Tilalovic war zumindest vorher oder Rochelt bei ihren vorherigen Stationen, also nicht den direkten, sondern den vorvorletzten sozusagen, waren irgendwie über längere Zeit mal Stammspieler. Leute wie Opoku oder Alidou, die waren das eigentlich nicht. Auch Ranos hat sich in Lautern nicht durchgesteckt. Wir haben sehr auffällig das gefühlt, alle Neuzugänge eine Lautern-Vergangenheit haben. Genau wie Benjamin Kessel, der sportliche Leiter. Man hat ja einmal bei Braunschweig so komplett die Offensive ausgetauscht. Klar, auch gezwungenermaßen mit Christian Conte. Ich weiß auch nicht, ob wir kurz die Sven-Köhler-Geschichte erwähnen wollen. Aber also ich finde, fand das, also jetzt auch im direkten Vergleich, ich fand die Transferpolitik bei euch, und das war eigentlich mein Punkt, den ich jetzt vielleicht etwas zu ausführlich gemacht habe, dass es für mich konzeptionell total nachvollziehbar ist und das in der Kombination, mein Eindruck von außen ist, ihr habt einen Trainer, der bei euch funktioniert und eigentlich auch ein Umfeld, das das alles zu wertschätzen weiß und nicht die Nerven verliert, wie jetzt vielleicht bei anderen Vereinen das schon der Fall sein könnte. Und diese Ruhe mit, wir haben jetzt eigentlich auch Qualität dazugeholt, und das hatten wir in der Analyse bei uns nämlich tatsächlich ja auch zu euch gesagt, ihr seid weder offensiv noch defensiv wirklich schlecht, wenn man sich rein mal die Zahlenausbeute anschaut. Ne? Ihr habt ordentlich Tore geschossen und ihr habt auch nicht zu viele kassiert. Das ist schon mal sehr viel wert, kann ich euch sagen. Und darum, ich sehe Arminia natürlich jetzt nicht gerettet. Ihr müsst genauso Klar. punkten, und wenn jetzt eine Krise kommt, aus welchen Gründen auch immer, dann kann das natürlich auch da eng werden. Aber wenn, also jetzt hat man ja diesen Sieg geholt, der war bitter nötig, glaube ich, auch für die Köpfe. Und ich glaube, jetzt kann das auch wieder ein bisschen besser laufen. Jetzt sind natürlich spannende Partien, zweimal auswärts. Ihr seid ja gefühlt jetzt auswärts, glaube ich, nicht so stark.
War
jetzt
7 Punkte haben wir geholt. Der letzte Sieg ja. war das erste Auswärtsspiel in Kiel.
Also ich fand euch in der Partie bei uns in Düsseldorf halt nicht sehr torgefährlich. Das, also, wir stehen zwar als Fortuna inzwischen auch einfach defensiv besser, das haben wir auch gestern in Karlsruhe gezeigt, das zeigen wir noch in Kaiserslautern. Und da habt ihr euch wenig Torchancen erspielen lassen, sodass ich schon da der Meinung war, nee, ein Tor hätte Arminia eigentlich nicht verdient gehabt, auch weil Wörl zweimal auf die Latte geschossen hat, aber naja. Und wir hatten da dann doch ein paar Torchancen mehr, dass man sagen konnte, ja, auch wenn es ein Lucky Punch war, durch individuelle Klasse von einem Stürmer wie Itten, wahrscheinlich war es schon halbwegs fair. Und da habe ich schon gedacht, das könnte schwer werden für Bielefeld, weil er halt so wenig nach vorne ging. Aber das haben mir jetzt die anderen Spiele ja schon eher gezeigt. Und ich glaube, es war sehr wichtig, dass ihr in Dresden nicht verloren habt. Ich glaube, das war auch so jetzt der Punkt, der euch, den ihr so mitgenommen habt. Und vielleicht auch vorher, dass ihr gegen Kiel, wo ja die erste Halbzeit ziemlich unsäglich war, dass ihr da auch zurückgekommen seid und ausgeglichen habt. Also ich glaube, es gab in den Spielen vorher so ein paar psychologische Momente, die Mannschaft jetzt schon in die richtige Richtung gebracht haben. Ja, und gegen Braunschweig jetzt war auch, also ich habe das Spiel nicht gesehen, ich war ja selber im Stadion in Karlsruhe gestern, ich habe jetzt nur die Highlights gesehen, ein paar schöne Tore dabei, aber ich hatte so den Eindruck, beide Mannschaften haben schon gemerkt, worum es in diesem Spiel ging, und die Tatsache, dass ihr es am Ende für euch entschieden habt, ich glaube, das kann euch so helfen, wie es Braunschweig möglicherweise in den nächsten Wochen ein bisschen zu schaffen machen könnte. Auch wenn die Woche davor gegen Karlsruhe gewonnen hat.
Ganz kurze Ergänzung, Michi, dann darfst du. Ich muss da auch sagen, ich finde sehr gut, wie das von der Mannschaft, vom Trainer auch aufgefangen wird. Also da wurde auch selber klar gesagt, ja, es war jetzt ein 6-Punkte-Spiel und das haben wir gewonnen. Und es folgen jetzt eben noch 2 weitere gegen Magdeburg und gegen Fürth. Eben beides Auswärtsspiele. Und gleichzeitig eben auch sagt, ja, also Blick auf die Tabelle bringt gerade gar nichts. Klar fühlt es sich besser an, auf Platz 11 zu stehen nach dem Wochenende als auf Platz 16, einfach für den Kopf. Aber denen ist auch allen bewusst, also wir wissen ja auch selber, wo wir da gelandet sind. Und ich glaube, man muss wirklich sagen, dieser psychologische Faktor, der wird noch richtig wichtig. Und ich glaube auch, also mich, ich fand das so interessant, dann darfst du sofort, du hast eben angesprochen bei Fürth eben dieses, was vor diesem Spiel alles stattgefunden hat und eigentlich ja so nochmal so ein Schulterschluss, und von der Fanszene gab es eben vor dem Spiel gestern, gab es vor der Osttribüne, also ausnahmsweise mal eben nicht vor der Süd, sondern vor der Osttribüne, das, was man als Spieler als erstes sieht, wenn man eben aus dem Gang kommt, ne, aus dem Kabinentrakt kommt. Vor der Ost stand, glaube ich, irgendwie so, ja, ne, mit Kraft und Mut zum Ziel, so, ne, wir stehen hinter euch da, und da wurde auch nochmal gepusht, und eben auch nach dem 2-1 ging der Supporter irgendwie weiter, und du hattest auch das Gefühl, ja, da ist irgendwie was drin, ne, weil das macht ja auch was mit den Fans, zu wissen, okay, wir sind jetzt noch nicht komplett abgeschrieben nach einem Rückstand, schön war es nicht, sagt man trotzdem, wenn du dann irgendwie dabei zugucken kannst, wie so ein Frenkert da einfach mal durchläuft ohne jegliche Gegenwehr. Aber also ich hatte wirklich so ein bisschen das Gefühl, es lag irgendwie so ein bisschen was in der Luft, und es lag wirklich auch so ein bisschen über dem Stadion, so ein bisschen dieser Endspiel-Vibe, so ein bisschen zu wissen, okay, wir gehen jetzt, ne, wir, okay, 1-1 gegen Dresden, da hat man schon ein gutes Spiel gerade in der zweiten Halbzeit gezeigt, fast vielleicht so mit zweiter Halbzeit, würde ich fast sagen, von dem, was ich gesehen habe, mit so eins der besten Auswärtsspiele diese Saison, was natürlich auch viel über die Mannschaft aussagt, aber trotzdem. Und dann jetzt eben da zurückzukommen und zu sagen, okay, Hauptsache wir verlieren erstmal diese Spiele nicht, ne, gegen diese 4 wirklich direkten Konkurrenten da unten drin. Und ich glaube, das macht ganz, ganz viel mit der Psyche. Ich habe gleich noch einen Punkt, aber erst auf Michi.
Ich wollte nur noch einen Namen einwerfen, der noch gar nicht fiel. Roberts Ultrikis. Ja. Weil sie hatten es ja vorhin auch, Spieler, die vielleicht keine Winterzugänge sind, aber ja eigentlich schon Winterzugänge sind. Ist ja auch lang ausgefallen im Kreuzbandriss. Ich habe gerade noch mal geschaut, das war sein 4. Spiel jetzt ja. In 4 Spielen jetzt die 2 Tore in diesem und nochmal ein Assist, also 3 Scorer in 4 Spielen. Ist jetzt nicht so schlecht, vor allem wenn man auf der Bank dann ja einen Godowski hat, der ja auch schon 8 Tore hat. Also, und einen Telalovic, den man ja auch noch hat und der in Ulm, wie du schon sagte, schon angedeutet hat, dass er in der zweiten Liga auch Tore schießen kann. Also eigentlich hat man für den Abstiegskampf jetzt eine ganz gute Offensive noch dazu mit Rochelt, wenn er funktioniert, und mit Wörl, der ja eigentlich auch jetzt in dem Spiel auch wieder mit seinem Tor gezeigt hat, was er kann. Also insofern. Das bestätigt meine These nochmal.
Pokal-World-Tor war es.
Ich grätsche noch kurz rein, bevor du sozusagen Bielefeld abschließt. Ich finde, also Ultrikis wollte ich eigentlich auch noch erwähnt haben. Der Lette, Ultrikis der Lette, das finde ich, das passt wie Hermann Gerczewska. Also eigentlich, das ist doch, das ist doch Arminia Bielefeld, dieser Mann.
Ulle ist und war sauber.
Ja, genau, auch Michi, das.
Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich weiß nicht, ob du noch was hast.
Nein, nein, alles gut. Ich wollte ihn nur einwerfen und zur Ehre gelangen lassen, weil wenn er hier zwei Tore macht bei einem 3-2-Sieg, dann sollte er auch einmal zumindest angesprochen sein. Ich bin sehr gespannt, den live zu sehen. Den habe ich mir bislang nicht sehen können live im Stadion.
Es ist, also sagen wir mal so, hätte er noch ein bisschen mehr Ballbehandlung am Fuß, dann würde ein englischer Premier League Club ihn als Voltemal-Ersatz vielleicht im Sommer kaufen. Die gleiche Statur hat er, aber das sind auch die größten Vergleiche. Nee, ich glaube, also man muss einfach sagen, wenn man auch merkt, gestern Ulrikes wurde zum Beispiel von Tim Handwerker, der ja selber erst seit Sommer da ist oder so, und auch explizit von Marius Wörl und vom Trainer nochmal gelobt. Also Marius Wörl hat gesagt, wenn man weiß, wie viel der gearbeitet hat an seinem Comeback. Und man muss ja auch sagen, also Ulrikes war ein Winterneuzugang vor einem Jahr. Und hat sich dann, glaube ich, im vierten oder fünften Spiel den Kreuzbandriss zugezogen. Also der hat zu dem Zeitpunkt noch nicht lange gespielt. Und es ist ehrlich gesagt ein wahnsinnig großes Kompliment an die Mannschaft, dass sie den eben auch so integriert haben und dass er Bock hat, auch einfach mit dieser Mannschaft wieder zu spielen. Wurde gestern von der Mannschaft eben auch vor die Süd geschubst so und hat dann aber gesagt, nee, das sind schon wir alle so. Und das tut einfach gut und auch für Marius Wörl freut es mich. Der hatte auch ein Grinsen einfach im Gesicht, weil der eben auch keine leichte Zeit hatte, gerade weil er ja auch mit Erwartungen nach Bielefeld kam, dieser hohen Ablösesumme, die man ja im Endeffekt für ihn an Hannover bezahlt hat. Und da waren alle so, ja, das war so ein bisschen der Pokal-Marius, der jetzt so in den sowieso, der ist besser in 2026 reingekommen. Der hat selber auch gesagt, ich brauchte diese Winterpause, um den Kopf ein bisschen frei zu kriegen. Es war dann doch alles auch relativ viel in diesem Jahr. Muss man einfach sagen, für ihn im Pokalfinale mit Bielefeld gestanden, dann diese ganze Wechselposse rund um Hannover und dann kommt er mit den Erwartungen nach Bielefeld. Das finde ich auch sehr ehrlich und ich glaube, und ihr habt das mit der Abwehr abgesprochen, das kann natürlich auch in die falsche Richtung gehen. Du hast mit Maxi Grosa und Leon Schneider jetzt eben zwei Aufstiegspokalhelden, whatever, das so ein bisschen verdrängt von ihren Posten. Leon Schneider halt einfach mit unglücklichen Auftritten zuletzt. Aber vielleicht auch gut, da mal den Druck ein bisschen runterzunehmen. Und im Endeffekt ist ja einfach gut, jetzt die Rotation drin zu haben. Und ich glaube gerade, du hast eben mit Rochelt und Helado wird zwei Leute geholt, die eben, ja, denen das Selbstbewusstsein ein bisschen flöten ging zuletzt. Und da merkst du aber auch, also gerade bei Rochelt, ne, der den Assist zum 1-0 zum Beispiel auch gibt, da ist auf jeden Fall, ich glaube, also das klingt immer so merkwürdig, aber wenn gerade ein Team das schafft, in dieser Phase dann doch Leute einzubeziehen und vielleicht wieder auf eine neue Höhe zu bringen, dann ist das, glaube ich, Arminia, weil das haben sie damals mit Grodowski auch gemacht. Also ich plädiere trotzdem dafür, Galligrü an Bielefeld-Fans, gibt Rochelt doch trotzdem vielleicht noch drei Spiele Zeit. Winterneuzugänge ist so ein Ding, nur weil das bei uns in letzter Zeit auch mit dem Maxi Bauer enorm gut funktioniert hat, dass der schon so eingebunden ist. Es ist ein Winterneuzugang. Chillt bitte alle mal. Gut, ich würde sagen, das beenden wir auch. Diesen ostwestfälischen Verein, ich habe jetzt oft genug gesagt, was die nächsten Spiele sind. Wie gesagt, wir schauen mal, wo das weiter hingeht. Trotzdem kann man, glaube ich, sagen, die Probleme, die waren trotzdem ersichtlich gerade vorm Tor. Und jetzt schauen wir auf einen Verein, wo ihr vielleicht auch denkt, warum hat der das jetzt hier reingeschafft? Schlechte Performance. Das ist der SC Paderborn. Auch hier Platz 3, I know. 39 Punkte, 33 zu 24 Tore, 12 Siege, 3 Unentschieden und 6 Niederlagen. Formtabelle in den letzten 5 Spielen Platz 8. Das klingt nicht so schlecht, aber man hatte eben 2 Siege, 2 Niederlagen. Man weiß gerade irgendwie nicht so ganz, was man mit dem SCP bekommt. Ja, sie haben am Wochenende 2-1 gegen Nürnberg gewonnen, aber man muss dazu sagen, im zweiten Spiel hier eben auch in einer Überzahlsituation, was ihnen bestimmt auch ein bisschen in die Karten gespielt hat. Michi, ich starte nochmal kurz bei dir. Generell haben wir natürlich überlegt, warum nehmen wir Paderborn überhaupt hier rein? Findest du denn, also liebe Grüße an Kevin auch, weil der nämlich uns selber, glaube ich, so ein bisschen Paderborn auf die Karte geschrieben hat. Siehst du beim SCP gerade Probleme?
Jetzt wieder weniger nach diesem Spiel, weil es einfach tabellarisch wieder besser ausschaut und weil man zum ersten Mal in der Rückrunde gewonnen hat. Davor ja nur 3 aus 3. Also 3 Punkte aus 3 Spielen. Jetzt wieder dieser Sieg wichtig, man ist oben wieder rangeklettert. Mein Crush hat wieder getroffen, Laurin Kurda. Wenn der in Form ist, das ist schon, also wirklich als ich den live gesehen habe in diesem Spiel auch wieder, und dann, also er ist einfach ein so guter Spieler für die Liga, aber er ist halt als rechter Schienenspieler auch der Topscorer des SCP, deswegen kann man das weder positiv wie negativ sehen. Ich hatte irgendwo auch den Take gelesen, die Offensive, die da am Wochenende, also die Angriffsreihe, ist keine, die für einen Zweitliga-Aufsteiger, diesen Take, kann man auch sehen mit Tigges und Klaas. Die haben jetzt alle, glaube 3 und 4 Tore, die beiden. Also jetzt weniger als der rechte Schienenspieler, der ja dann teilweise auch im Verteidigen noch mehr eingebunden ist. Aber vielleicht ist Laurin Kurt auch nicht der Maßstab, weil er halt einfach so extrem gut ist. Aber insgesamt ist es doch trotzdem jetzt stabil. Man hat halt mal eine kleine Schwächephase gehabt, aber man ist da oben voll mit dabei. Man kann Spiele eigentlich immer eng gestalten. Man sinkt nie unter ein gewisses Level ab als SC Paderborn. Insofern gibt es da viele Zutaten, die dafür sprechen, dass man auch wieder lange mit oben dabei bleibt. Man ist ja auch mittendrin. Man wird jetzt auch nicht mit einer Niederlage da wieder rausrutschen. Insofern, klar, man kann sie mit reinnehmen, weil der Rückrundenauftakt noch nicht so gut war. Aber sie haben jetzt eben gewonnen gegen den 1. FC Nürnberg. Ja, in Überzahl. Wir wissen aber auch alle, dass Überzahl nicht immer das Leichteste ist, das zu spielen. Fair. Leidvolle Erinnerung habe ich ja auch an diesen Verein, den ich enger verfolge in einigen Spielen. Aber nee, ich glaube, die bleiben da sehr, sehr lange oben dabei. Und wir haben sie jetzt halt mit reingenommen, damit wir sie auch dabei haben. Aber in der nächsten Folge sind sie nicht mehr unter den Teams, um die man sich Sorgen machen muss.
Ja. Thorsten, du hast Paderborn ja gesehen und vor allem, weil sie eins ihrer Spiele gegen die Fortuna verloren haben. Hier muss man sagen, da war die Fortuna in Überzahl. Das gehört natürlich auch zur Geschichte dazu, obwohl man da sagen muss, also die letzten, ich glaube, 18 Minuten oder so gab es da eine gelb-rote Karte. Und wie würdest du denn auf den SCP gucken?
Ja, ich finde, man kann allerdings, wenn wir über Probleme bei Paderborn sprechen, dann kann man sie in den letzten zwei Spielen zumindest jetzt mal exemplarisch ganz gut sehen. Es ist so, die Konstanz über 90 Minuten, die fehlt ein bisschen. Wenn man jetzt das Spiel gegen Nürnberg anschaut, ich fand, sie haben sehr stark begonnen und gehen auch ehrlicherweise vollkommen zurecht mit 2:0 in Führung in der Partie. Dann kommt die rote Karte gegen Lubach, wo ich übrigens immer noch der Meinung bin, dass sie ein bisschen hart ist. Ich weiß, die Spieler haben selber, also ich glaube Jan Reichert, ne, der Torwart von Nürnberg, meinte hinterher, dass der Stutzen von Tigges kaputt sei und darum ging das Ding wohl in Ordnung. Lubach war selbst ein bisschen anderer Meinung. Ich fand jetzt auch, dass der Schuh nicht so hoch war. Müssen aber jetzt auch nicht zu sehr drüber diskutieren. Kann man aber wahrscheinlich ein bisschen. Aber auf jeden Fall, bis zu dieser roten Karte lief es eigentlich ganz gut. Danach eigentlich auch noch. Und aus irgendeinem Grund wurden sie aber dann super nervös, als Lokoschwili das 2-1 gemacht hat. Dann klappte kaum noch was. Und dann gab es sogar noch eine Riesenchance von Grimaldi dann später fast zum Ausgleich in Unterzahl für den Club. Und da habe ich mich ein bisschen an die Partie bei uns erinnert gefühlt. Da ist nämlich Paderborn nach 5 Minuten in Führung gegangen, nach einer Ecke durch ihren Winterneuzugang, Kennedy Okpala. Also so ein bisschen das Stürmerproblem habt ihr angesprochen, haben sie, glaube ich, versucht damit zu adressieren. Der hatte immerhin 7 Tore jetzt in 18 Hinrundenspiele in Mannheim in der 3. Liga geschossen, gab auch ein bisschen Knatsch, kann man alles nachlesen, mit Kündigung und sonst was, aber man hat sich geeinigt am Ende auf eine Ablöse und dann war das gut. Und da haben sie also früh diese Führung gemacht und sind dann aber doch recht schnell in so einen Verwaltungsmodus übergegangen, wo ich schon das Gefühl hatte, naja, also wollt ihr nicht irgendwie mal versuchen, 2:0 zu machen? Denn, also ja, unsere Offensive ist nicht gerade die Angst- und Schreckenverbreitende in der Liga. Aber wenn man halt dann so passiv spielt, und das wurde in der zweiten Halbzeit noch viel, viel passiver, da muss man halt sich nicht wundern, wenn man dann auch die Gegentore entsprechend kassiert. Und das war so ein bisschen, hat mich das erinnert nach dem 2:1 gegen Nürnberg. Da wurden sie auch auf einmal so ein bisschen passiv. Und ich glaube, das ist so, wenn wir über Probleme bei Paderborn sprechen, und es ist schon Jammern auf hohem Niveau, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dann, dass sie halt es schaffen müssen, mal 90 Minuten das am Stück hinzubekommen. Sie haben es ja jetzt sogar ohne ihren Trainer geschafft. Der hatte nämlich seine 4. Gelbe in Düsseldorf gesehen. Es war insofern ganz lustig. Die Szene wurde im Kicker-Ticker so beschrieben. Es gab eine Szene, die nach einer Notbremse aussah gegen Hansen. Und es ging also um die Frage beim VAR-Check, ist das eine Notbremse oder nicht? Und der Kicker-Ticker schrieb, Kettemann regt sich darüber auf, dass Hansen kein Rot bekommt. Was ich sehr schön fand, die Idee, dass der Trainer möchte, dass sein eigener Spieler vom Platz gestellt wird. Den Schreibfehler haben sie dann später korrigiert. Und dazu dann noch eine andere schöne Formulierung, die ich bei Sky gehört habe. Er war VIP wider Willen.
Fand ich ganz gut. Wie so eine, nach einer RTL 2 Reality-TV-Sendung, ehrlich gesagt. Michi, ergänz gern.
Genau, das stimmt. Und ganz kurz noch, letzter Punkt, der ist auch wieder ein etwas ernst gemeinterer. Auch hier der große Standortvorteil, es herrscht einfach Ruhe. Ich habe gerade die Opala-Geschichte im Winter genannt. Bei anderen Vereinen, man stellte sich vor, das wäre bei Schalke gewesen, was da in der Presse gewesen wäre mit der Nummer. Aber auch jetzt der Abgang von Luis Engels, der ja auch, glaube ich, nicht ganz geräuschlos intern ablief. Es gibt auch ein sehr, sehr schönes, inzwischen gibt es das nicht mehr, Social-Media-Video, wo er frei und offen heraus, ohne Formulierungshilfe, mal seine Gefühlswelt für den Wechsel nach Hoffenheim nochmal zum Ausdruck bringt. Da hätte Papa Daniel Farke vielleicht noch ein bisschen helfen können. Ich will damit also nur sagen, das sind so zwei Beispiele, dass es da zwar hinter den Kulissen auch so ein bisschen, kracht ist wirklich zu viel, aber so ein bisschen knistert, ja? Sagen wir es mal so. Es aber eben so wenig ein Thema nach außen hin ist, dass man eben trotzdem weiter einfach in Ruhe arbeiten kann. Und das ist eben, das haben wir heute schon mal bei Darmstadt herausgehoben, das ist ein Vorteil.
Ich wollte nur noch einwenden, dass man, also Luis Engels hätte ich auch gerne reingebracht, aber dass man halt einen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs für 3 Millionen Euro jetzt wieder verkauft hat. Also ja, ein bisschen Theater, aber es klingelt halt auch in der Kasse. Und Paderborn ist ja dafür bekannt, Spieler zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Das machen sie so gut wie kein anderer. Laurin Kurda ist ein anderes Beispiel, den ich gerade genannt habe. Der kam halt aus der Regionalliga, das machen sie auch gerne. Aber jetzt hat man halt ein Eigengewächs für 3 Millionen verkauft. Also der finanzielle Invest da rein, klar, es gibt ein Invest ins NLZ, aber man hat keine Ablöse für diesen Spieler oder Ähnliches bezahlt. Insofern, das wird ihnen auch wieder weitere Spielräume geben für die nächste Saison, falls es nicht klappt. Und so schaffen sie es halt jedes Jahr wieder, sich da oben festzusetzen, sich weiter zu stabilisieren, sich finanziell auch zu entwickeln. Insofern, ja, das wollte ich nur noch einbringen und Thorsten hat es mir vorweggenommen.
Frech. Ich habe tatsächlich einen Punkt zum SCP und dem, also das ist jetzt kein Drohszenario oder sonst was, aber ich fand das irgendwie so ein bisschen, ja fast schon ein bisschen metaphorisch für die letzten Saisons, weil wir hatten so oft den SCP, dass er wieder mal am Aufstieg gekratzt hat. Und es war dann immer so die Endphase der Saison, wo man selber sich da wieder rausgekegelt hat. Das lag gar nicht mal daran, weil alle anderen auf einmal so viel besser waren, sondern weil man eben auch unter Kwasniok im letzte Saison so Phasen hatte, in den letzten 2 Jahren, wo man eben nicht so ganz wusste, ja, also wo fällt das denn jetzt ab? Also ist es dann, wir haben es eben als Vorteil bezeichnet, wenn der Druck nicht so da ist, ist es vielleicht hinten raus auch der Nachteil, weil du eben sagst, ja okay, es erwartet ja eh niemand von uns, gerade nicht in dieser Saison. Es ist eine Umbruchssaison mit Ralf Kettemann. Also dass da manchmal vielleicht, also das ist wirklich Spekulation, aber irgendwie doch die letzte Motivation nicht da ist. Ich meine, man muss auch sagen, die Saisons, die Paderborn in der ersten Liga haben, die haben wir, glaube ich, alle sehr schnell, ehrlich gesagt, wieder vergessen, weil sie haben zwar immer mit reingebracht, dass die Spiele durchaus spektakulär waren, aber sie sind eben am Ende der Saison auch meistens relativ sang- und klanglos wieder abgestiegen. Und ich weiß, ich habe das hier schon vorläufig gesagt, aber Paderborn kam ja aus so einer absoluten Berg- und Talfahrt. Also man war ja entweder immer Zweiter oder 18. Und man befindet sich jetzt seit Jahren in dieser Stabilisation und in der zweiten Liga und hat sich immer in diese Top-Teams erarbeitet. Ich würde fast sagen, das ist wie Heidenheim damals. Also irgendwann, dass man dann doch von außen dann doch so leichte Erwartungshaltung hat, ja okay, aber irgendwann muss es ja jetzt auch mal reichen. Also Kader wird vielleicht nicht schlechter. Klar, du hast auf den Trainerstuhl gewechselt, aber das wäre so der einzige Punkt, warum ich sie so auch, warum man irgendwann an den SCP vielleicht auch unfaire Erwartungen hat und vielleicht eben auch, ne, wie gesagt, liebe Grüße an Kevin Bublitz, von dem das eben auch kam, dass man gar nicht mal so zufrieden ist. Gut, ich meine, trotzdem ist es die Klasse, dass man solche Spiele dann positiv beschreitet, aber diese Stabilität, ich glaube, die muss man eben jetzt mal wieder reinkriegen, dass man eben nicht immer diese Hü-Hot-Spiele hat, weil, ich weiß, ich wiederhole mich da, aber das kann dir halt am Ende auch so ein bisschen vielleicht die Sicherheit im Endspurt kosten, die man haben möchte, weil, also die können mir alles erzählen, was sie wollen, aber aufsteigen wollen die im Endeffekt, glaube ich, alle ganz gerne doch nochmal. Und das werden die Spieler da auch wissen. Gut, ich würde sonst sagen, bevor wir über Teams sprechen mit guter Laune, habe ich noch ein paar Infos und Ankündigungen dabei. Ich verspreche es geht ganz schnell. Ihr wisst es, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich durch eure Beiträge. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut gerne mal in den Shownotes vorbei. Der stellvertretende Dank, der geht heute an Tentakel-Tom, Fabian W. und Nanobot-BLN. Gehe davon aus, das steht für Berlin. I'm not sure. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr schon Rasenfunk-SupporterInnen seid. Wenn ihr es werden wollt, wie gesagt, würden wir uns sehr darüber freuen. Natürlich meine Gäste, weil ihr finanziert eben auch damit mit, dass die ein bisschen was bekommen und eben auch ich als Moderatorin. Und vielleicht einfach nochmal der nett gemeinte Hinweis: Zum 1. Januar sind ja die um 3% von Max angekündigt. Die Gehälter da quasi nochmal gestiegen. Wenn ihr das vielleicht unterstützen wollt, dann überlegt doch auch jetzt noch, vielleicht auch eure eigenen Beträge um 3% zu erhöhen oder sogar um 5, wenn das den Betrag schöner macht. Vielleicht ein bisschen aufrunden. Das freut den Max bestimmt auch. Sonst ist gestern die Super Bowl-Sendung zur Bundesliga der Männer erschienen. Ich habe sie mir heute Morgen schon angehört. Ich kann sie sehr empfehlen, auch weil man einen Max in einer Direktheit erlebt. Das hat man manchmal sonst nicht. Und meine Lieblingsstelle ist die Unglaublichkeit, als rauskommt, dass Sven zu diesem Zeitpunkt das erste Mal Luis Diaz und Harry Kane live gesehen hat. Das war, glaube ich, mit meinem Highlight, diese Unglaublichkeit dahinter. Da sind wir doch manchmal sehr gefangen in unserer Fußballblase. Und sonst erscheint heute Abend noch die Sendung zur Bundesliga der Frauen. Letzte Woche ist eine Ligatour Europa erschienen, da könnt ihr auch gerne reinhören. Sonst letzte Woche 2 Schwerpunkte, das nächste erscheint dann zu RB Leipzig, aber erst nächste Woche. Puh, das habe ich durchgemacht. Und dann kommen wir zu unserem Gute-Laune-Express Fortuna Düsseldorf. Die stehen auf Platz 14 momentan, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Es ist Platz 13, perfekt, ich kann nicht lesen. 24 Punkte.
Ich wollte gerade sagen, frech, 14.
Frech. Mein Gott. Der. es sind 7 Siege, 3 Unentschieden, 11 Niederlagen. Man hängt noch so ein bisschen seiner Hinrunde hinterher, glaube ich. Aber die Formkurve, die zeigt ja sowas von nach oben. Man ist in der Formtabelle auf Platz 4 in den letzten 4 Spielen. 2 Siege, 1 Niederlage, 1 Unentschieden in diesem neuen Jahr. Und Hossen, also man muss einfach sagen, wir haben an anderer Stelle, beziehungsweise Marc hatte schon ein bisschen über die Winterneuzugänge gesprochen, deshalb wollen wir da, glaube ich, jetzt heute nicht mehr so einen Fokus drauf legen. Aber was hat sich denn seit dem, ja, ich würde jetzt einfach mal den Jahreswechsel sagen, verändert, dass die Fortuna unter Markus Anfang endlich, ja nicht nur häufiger, sondern ehrlich gesagt Spiele gewinnt?
Ja. Ja, tatsächlich muss man die Grenze oder ab wann es besser wurde, muss man ein bisschen früher schon in den Dezember ziehen, würde ich dazu sagen. Es hat ziemlich lange gedauert, bis der Trainerwechsel so ein bisschen gegriffen hat. Das ist jetzt aber auch insofern nicht verwunderlich. Nicht nur, wenn du, nein, es war jetzt noch kein Diss gegen Markus Anfang, der hier vielleicht vermutet wird, aber es sind natürlich schon sehr unterschiedliche Typen, übrigens auch mit einer sehr unterschiedlichen Spielidee. Und wenn man sowas, ich sag jetzt mal, am offenen Herzen mitten in der Saison versucht zu ändern, dann kann das halt schon mal eine Weile dauern. Plus on top die Verunsicherung, die natürlich schon herrschte bei diesem Trainerwechsel. Das hat erstmal ja nun wirklich, das weiß ja jeder, gar nicht funktioniert. Und der Tiefpunkt war eigentlich so Ende November erreicht mit dem Auswärtsspiel in Dresden. Das war dann auch der erste Heimsieg für Dresden. Da haben wir Aufbauhilfe da entsprechend betrieben. Und dann gab es halt noch diese unsäglichen Geschichten neben dem Platz, also die rassistische Beleidigung gegen Emmanuel Ior, die Relativierung des Ganzen durch Markus Anfang. Also wirklich viele unschöne Dinge. Das war so der Stimmungstiefpunkt. Und das ist, ne, wie im griechischen Drama, ist der Tiefpunkt meistens auch der Wendepunkt. So, dass dann da die personellen natürlich auch Entscheidungen getroffen wurden. Über die habt ihr ja im Rasenfunk auch schon zur Halbserie gesprochen. Und da durfte ich ja auch schon einen kleinen Kommentar zu abgeben. Also dann wurde Klaus Allofs abberufen. Sven Mislintat kam dann im Dezember als neue Person. Ich hatte eben über das Schalke-Spiel schon gesprochen, das eigentlich unglücklich verloren wurde. Noch viel unglücklicher war die Niederlage 1:0 in Elversberg, wo man wirklich klar überlegen war und wirklich größte Torchance nicht genutzt hat und kurz vor Schluss einen selber reinbekommen hat. Selbst der Elversberger Trainer Vincent Wagner hat da hinterher zugegeben, also dass das ein verdammt glücklicher Sieg für sie gewesen sei. Und da fing diese Tendenz an und dann gab es das Spiel gegen Fürth, da hat Michi bestimmt auch eine Meinung zu dieser Partie, aber da würde ich jetzt sagen, täuscht das Ergebnis drüber hinweg, wie klar der Unterschied in dieser Partie war. Also da fand ich Fürth auch wirklich, wirklich schwach, muss ich sagen, und da war es einmal mehr unsere Offensivproblematik, dass wir eigentlich nur 2 Tore in dem Spiel geschossen haben und am Ende haben wir euch den Elfer noch geschenkt, warum auch immer in der Nachspielzeit des Spiels, aber das hat dann das Ergebnis nochmal ein bisschen ja, verändert und da war halt Sven Mislintat da und was man sagen muss, was Sven Mislintat reingebracht hat, entgegen, sagen wir mal, der populären Meinung über ihn in der Öffentlichkeit, ob berechtigt oder nicht, ist jetzt an dieser Stelle, kann man das vermutlich nicht klären. Er hat Ruhe reingebracht und nicht Unruhe. Und das ist tatsächlich ein Faktor nach dieser wilden Hinrunde, über die ja auch im Rasenfunk 4 gesprochen wurde, dass da einer ist, der natürlich erstmal die Steine ein bisschen gewendet hat. Ne? Christian Weber ist ja auch gegangen als Sportdirektor, nicht nur Klaus Allofs etc., aber sich dann ja auch nach dem Spiel dafür entschieden hat, zu sagen, nee, Markus Anfang bleibt unser Trainer. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, mit der Mannschaft viel gesprochen und mir die Arbeit selber angeguckt. Und das Spiel gegen Fürth war ja auch überzeugend von Fortuna, muss man sagen. Es war am 17. Spieltag unser bestes Heimspiel oder unser bestes Saisonspiel. Das sagt dann auch ein bisschen was aus, natürlich über die Hinserie. Und ja, dann ging man so in dieser Konstellation ins Trainingslager. Und viele, auch wir von unserem Podcast, haben schon gesagt, ja, es könnte jetzt aber ein Problem sein, wenn nämlich das erste Spiel gegen Bielefeld verloren geht, dann hast du die Trainerdiskussion sofort wieder da. Also das ist ja erstmal in dem Moment kein Versprechen auf Dauer. Und dann war halt das Trainingslager in Marbella. Mein Kollege Andi vom Podcast und ich, wir waren auch dort vor Ort, haben da auch einen Podcast mit Eva aufgenommen. Und da konnte man sich halt so die Trainingsarbeit auch mal ein bisschen angucken aus nächster Nähe und auch die Stimmung. Und da muss man schon sagen, man hatte fast den Eindruck bei der Stimmung, dass die Mannschaft irgendwo im Aufstiegskampf ist. Die war wirklich positiv und man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass hier überall Grabenkämpfe herrschen und dass sich alle gegenseitig oder dass alle versuchen, das sinkende Schiff sozusagen zu verlassen. Gibt immer ein paar Ausnahmen, auch im Trainingslager war nicht alles rosa-rot, aber man konnte sehen, okay, im Training, das ist, also ich hatte wirklich einen positiven Eindruck von Markus Anfang, sagen wir mal, als Coach also in der klassischen Trainingsarbeit. Da wurden viele Dinge eingeübt, die ich jetzt in den Spielen auch durchaus wiedererkennen kann. Also das würde ich ihm uneingeschränkt auch wirklich auf die Fahne schreiben. Da hat er es jetzt endlich geschafft, einen neuen, spielerisch auch besseren Ansatz der Mannschaft, ich wollte gerade einimpfen sagen, beizubringen. Und hat ein bisschen gedauert, ne? Das ist ihm also durchaus gelungen, gleichzeitig mit eben, ja, man hat es dann geschafft, im Trainingslager so eine gewisse Aufbruchsstimmung für die Rückrunde reinzubringen. Ganz klar, ich habe mich mit Sven Mislintat auch unterhalten in Spanien und er meinte halt auch, das ist jetzt alles hier nichts wert, wenn wir gegen Bielefeld nicht gewinnen. Wir müssen das jetzt auch in Punkte ummünzen. Darum waren wir alle sehr, sehr, das hast du mir nicht angemerkt an dem Tag, aber wir waren wirklich alle sehr, sehr angespannt in Düsseldorf, weil halt klar war, nach diesem Spiel gegen Fürth, was auch schon gewonnen werden musste, dass man in dieser Drucksituation nochmal bestehen musste. Und ich glaube, das hat der Mannschaft erstmal geholfen, dass man zwei wirklich, also man war zur Erinnerung, wir waren zwischenzeitlich 17. Wir waren einfach, wir mussten diese Spiele gewinnen, um nicht hier schon vornherein, sag ich mal, in so einer negativen Spirale weiter drin zu sein. Und wenn man das als Mannschaft schafft, dann, das meinte ich nämlich eben auch bei Bielefeld jetzt gegen Braunschweig, das kann halt Kräfte dann freisetzen. Ne? Das Selbstvertrauen wird größer, die Stimmung wird nochmal besser, man geht dann lockerer ran. Klar, dann kam jetzt das zweite Spiel in Hannover und das hat man verloren, man hat es auch verdient verloren, allerdings auch, es gab eine rote Karte für Fortuna, die also auch korrekt war und alles und man hat es dann danach, sagen wir mal, durchaus offen halten können, aber Hannover hätte bei besserer Chancenverwertung das Spiel gewinnen können und Hannover zeigt dir jetzt auch, dass mit ihnen auch wieder ganz oben zu rechnen ist. Also ich will damit sagen, keine Schande dort zu verlieren und wenn man sieht, wie chancenlos Kiel da entsprechend war und die Hütte voll bekommen hat, also ganz so schlimm war es bei uns zum Beispiel da nicht. Aber jetzt kamen halt so die nächsten Spiele und da war natürlich jetzt das Paderborn-Spiel auch nochmal wichtig. Also man merkt einfach dieses Pflänzchen Selbstvertrauen, das wächst und gedeiht halt gerade und jetzt war man halt auch in Karlsruhe gestern, wie ich fand, die bessere Mannschaft, hat auch da jetzt, ich sag mal, den spielerischen Ansatz, man sieht den halt inzwischen. Man hat jetzt zwar jetzt nicht über Ballbesitz dominiert, aber es wurde jetzt das System gewechselt. Das ist übrigens vor dem Viertspiel passiert und das ist sicherlich auch ein Teil jetzt für die bessere Kompaktheit. Man spielt also jetzt in einem entweder 3-5-2 oder einem 3-4-2-1 mit halt einer Dreierkette, die sehr gut funktioniert. Also da ist unter anderem Elias Egoli, unser 2,04 Mann in der Mitte, den kennt man vielleicht noch nicht so gut. Der ist da aber ein wirklich wichtiger Spieler, Innenverteidiger, der groß und kopfballstark ist bei 2,04 aber gleichzeitig schnell. Und das ist natürlich ein Profil, was man in der Größe normalerweise nicht hat, denn machen wir uns nichts vor, die meisten 1,90 Innenverteidiger haben eher so einen Wendekreis wie so ein Schlachtschiff, aber sind halt meistens in Laufduellen entsprechend entsprechend nicht so einsatzfähig. Und dadurch haben wir es also jetzt geschafft, eine sowohl Kopfballstarke als auch zum Beispiel mit Kenneth Schmidt neben ihm, der ebenfalls ein relativ schneller Innenverteidiger ist, und gleichzeitig nicht langsame Abwehr zu haben, was, wenn du einen spielerischen Ansatz hast und dein Team jetzt höher steht, wirklich kein Nachteil ist, weil sonst läufst du halt in diese blöden Kontersituationen. Ne? Also das heißt, es hat personelle Gründe, die Dinge kommen da zusammen, der spielerische Ansatz funktioniert einfach besser und es kommt das Selbstvertrauen peu à peu. Das klingt jetzt aber alles viel zu rosarot und darum muss ich natürlich auch Wasser in den Wein
gießen. Warte, ganz kurz, Thorsten, bevor du das machst, fragen wir einmal ganz kurz Michi, weil ich habe schon eben den Gesichtsausdruck gesehen, als es kam mit, ja, nach Tiefpunkten wie in der griechischen Tragödie geht es ja meistens auch wieder bergauf. Ich sah Zweifel in den Augen. Ganz kurz nur, um dich einmal kurz mit reinzuholen, bevor Thorsten Wasser in den Wein gießt.
Monologisiert, ja.
Du bist natürlich auch eigentlich nicht so ganz daran interessiert, als Begleiter des Fürther Fußballs, dass Vereine wie Düsseldorf sich dann da wieder rauskraxeln, ehrlich gesagt. Vielleicht einfach mal mit so zwei, drei Sätzen. Wie siehst du denn die Düsseldorfer Entwicklung jetzt in 2026?
Also wenn ich an meinen Tabellentipp vor der Saison denke, bin ich sehr daran interessiert, dass Düsseldorf da rauskraxelt, damit ich nicht ganz so schlecht ausschaue. Da kommt noch ein weiterer Verein, über den wir auch noch sprechen in dieser Folge, die schon wieder sehr lange geraten ist. Die habe ich da auch sehr weit oben hingetippt und da sind sie noch ein bisschen weg davon. Insofern, ja, am Ende muss ich mich Thorsten anschließen. Ich habe die Fortuna ja auch live gesehen bei dem Spiel gegen Fürth. Da waren sie Tabellen 17. gegen den Tabellen 15. damals. Da hat aber eher gefühlt einen Platz 8 gegen Platz 18 gespielt. Also da war die Fortuna einfach deutlich besser. Da hatten sie, glaube ich, 10-0 Schüsse nach einer halben Stunde und so weiter. Also das war insgesamt ein Auftritt, von dem man dachte, okay, diese Mannschaft wird da unten nicht lange mehr drin sein. Sie ist es jetzt weiterhin. Das liegt aber daran, dass halt einfach in diesem Jahr kein Ulm und Regensburg dabei sind, die so komplett abgeschlagen sind. Also Fürth so in Ansätzen, aber ansonsten ist es halt extrem eng. Aber diese individuelle Qualität, diese Fortentwicklung, die es dort gibt, die ich in dem Spiel live gesehen habe, die sich jetzt noch weiter fortgesetzt hat. Das sind sehr viele Bausteine, die dafür sprechen, dass die Fortuna wahrscheinlich am Ende nicht nur in den letzten drei sein wird, wo sie landet. Das ist, glaube ich, hypothetisch zu sagen. Sie wird nicht da landen, wo ich sie getippt habe. Das wird ein sehr weiter Weg bis dahin. Da müsste schon sehr, sehr vieles gut laufen und das Diamantenauge vielleicht noch ein bisschen mehr finden als Diamanten. Aber ich bin auch bei der Fortuna guter Dinge und irgendwann werden die Mannschaften halt weniger, bei denen ich glaube, dass sie dann noch hinter Fürth rutschen können. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
Thorsten, bevor du zu deinem, oder ich frage das vielleicht mal so, die nächsten Spiele sind zu Hause gegen Münster und auswärts in Darmstadt. Was denn vielleicht an der aktuellen Situation sagt denn bei dir noch, moah, also so ganz rosarot ist es doch noch nicht alles?
Naja, zum einen, ich kann ja auch die Tabelle lesen, es ist einfach eine Tabellenkonstellation, wenn du jetzt einfach mal zwei Spiele verlierst und sowas kann ja einfach in der zweiten Liga immer passieren, dann kannst du halt auch auf Platz 17 wieder stehen und dann hast du halt auch wieder eine Druckkulisse und dann kann es auch vielleicht wieder Diskussionen Richtung Trainer geben, die jetzt zum aktuellen Zeitpunkt einfach kontraproduktiv sind. Ne? Im Moment geht es einfach darum, ruhig zu arbeiten, ob man jetzt von Markus Anfang komplett überzeugt ist oder nicht. Aber Ruhe hilft eindeutig mehr als Diskussion gerade, was dieses Thema betrifft. Aber es gibt natürlich auch noch andere Gründe. Und das ist das Wasser, das ich in den Wein gießen wollte. Denn die Probleme, die Fortuna in der Hinserie hatte, die sind jetzt nicht aus der Welt auf einmal. Ne? Also es hat sich natürlich was spielerisch gebessert. Aber die Offensive bleibt das Sorgenkind, wenn wir uns das anschauen. Wir sind extremst abhängig davon Cedric Itten, der glücklicherweise dank seiner Qualität halt auch, und den kennt Michi ja auch noch ganz gut, aus dem halben Jahr in der Bundesliga, glaube ich, bei Fürth, der als einfach natürlich schafft, uns in vielen Spielen als Zielstürmer oder dann auch gegen Bielefeld in der Schlussphase halten, so eine Ecke reinzuköpfen. Er ist einfach da der Unterschiedsspieler, was die Offensive betrifft. Wenn man aber schaut, er hat nahezu die Hälfte unserer Tore geschossen. Das sind sowieso nicht viele, sind immer noch die wenigsten. Wir haben die 20 jetzt geknackt. So, es geht jetzt los, Freunde. Aber das ist halt tatsächlich noch ein großes Problem, dass die Mannschaft insgesamt nicht genug Torgefahr entwickelt. Da kann ich auch Eva an die Partie gegen Bielefeld erinnern. Die hat nämlich sehr schön zusammengefasst, wo die Probleme liegen, aber eigentlich auch gegen Fürth. Aber gegen Bielefeld war der erste Teil etwas evidenter. Wir wir haben halt das Problem, dass wir entweder zwar gefällig kombinieren, aber gar nicht erst so in den Strafraum so reinkommen für Chancen. Das war die erste Halbzeit gegen Bielefeld. Oder wir haben die Chancen, zweite Halbzeit gegen Bielefeld oder das Spiel gegen Fürth, und wir vergeben viel zu viele davon. Und das war selbst gestern in Karlsruhe so ein bisschen der Fall. Ne? In der ersten Halbzeit war es auch ganz wenig Szenen im Tor, aber wir haben Karlsruhe gut von unserem eigenen Tor weggehalten. Das gelingt uns insgesamt, wenn wir jetzt Hannover das Spiel mal ein bisschen ausklammern, aber selbst da ehrlicherweise nach dem Rückstand, das gelingt uns inzwischen sehr, sehr gut, die Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. Wir haben aber Phasen im Spiel drin, wo wir selber nicht torgefährlich werden, und die sind noch zu lang. Und wenn wir torgefährlich werden, dann gibt es neben Itten wenig Spieler, die Tore machen. Das wurde jetzt allerdings adressiert. Ein bisschen Bogen muss ich noch zu Transfers ziehen, die nämlich passiert sind, nachdem die letzte Folge veröffentlicht wurde. Also über Tanaka habt ihr schon gesprochen. Der agiert auch nach wie vor wirklich ganz, ganz hervorragend und ist ein ganz wichtiger Mosaikstein. Wer den einmal live sieht, der hat keine Fragen mehr, warum Tanaka uns gerade weiterhilft im defensiven Mittelfeld. Und jetzt hat aber Sven Mislint hat ja auch noch, also wir hatten Jordi Paulina geholt, ich glaube, das war jetzt nicht ein großes Thema, er ist auch noch angeschlagen, war jetzt auch am Wochenende wieder nicht im Kader, ich glaube krankheitsbedingt, der hat noch keine Rolle gespielt, Stürmer von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund aus Curaçao, der noch WM-Chancen hat. Es könnte übrigens sein, dass Curaçao mit einem Fortuna-Sturm antritt beim Spiel gegen Deutschland bei der Weltmeisterschaft. Denn Charlison Benshop, den ja vielleicht einige noch kennen aus der zweiten Liga, der ja auch eine Fortuna-Vergangenheit hatte, spielt inzwischen für die zweite Mannschaft von Fortuna, 36 Jahre alt, ist auch noch Nationalspieler von Curaçao. Und es könnte sein, dass Paulina und Benshop bei der WM dann entsprechend antreten. Das ist so ein kleiner Traum bei den Fortuna-Fans. Und man hat halt erkannt, er ist jetzt nicht so ein direkter Ersatz für Cedric Itten, sondern gerade wenn wir im 3-5-2 mit zwei Stürmern spielen, das ist vielleicht noch einen zweiten Stürmer, der nicht so diesen klassischen Mittelstürmer-Prototyp, auch wenn Paulina 1,91 ist, entspricht, sondern so ein bisschen um ihn herum spielen kann. Das war auch mehr so seine Rolle bei Borussia Dortmund 2. Und das Gleiche gilt dann vielleicht noch sehr viel mehr. Und das ist jetzt sozusagen so ein Soforthilfe-Laie, auch ohne Kaufoption, mit Marin Ljubicic, den wir aus oder von Union Berlin jetzt ausgeliehen haben. Ein eher spielerischer Stürmer, anderer Typ als Itten, wo man sich aber, ich glaube, wenn man sich so diese Kombis anguckt, also wir reden vielleicht noch über Bochum, aber Hoffmann jetzt und Marshall ist auch so ein Sturmduo, das sehr unterschiedliche Eigenschaften hat und sich dadurch relativ gut ergänzt. Und das ist die Idee hinter diesem Transfer. Ljubicic ist allerdings angeschlagen gekommen, hat jetzt die letzten zwei Wochen noch nicht trainieren können. Die Woche ist jetzt kurz, Münsterspiel ist schon am Freitag, darum würde ich diese Woche noch nicht mit ihm rechnen. Aber auf Sicht ist da also auch personell, und gerade also siebe ich das Wasser wieder raus aus dem Wein, hört ihr ja jetzt gerade. Also da ist auf Sicht vielleicht noch die Chance, dass wir da auch ein bisschen was machen, dadurch, dass wir da auch personell jetzt noch ein bisschen was getan haben, ohne dass das zum Tragen gekommen ist. Und ich höre auch gleich auf, keine Sorge, ein kleiner Shoutout, den möchte ich jetzt aus der Karlsruhe-Partie noch an Christopher Lenz.
Guck mal, den hatte ich auch noch auf der rausgeben. Liste.
Er sagt euch, genau, Christopher Lenz. Ja, Christopher Lenz spielt bei Fortuna Düsseldorf, und zwar schon seit Sommer. Nur das Geheimnis ist, er spielte halt nicht, und zwar nicht leistungsbedingt, sondern verletzungsbedingt. Er hatte ja die letzten zwei Jahre sowohl bei Leipzig als auch Hoffenheim war mehr oder weniger komplett verletzt ausgefallen. Es gab dann im Sommer den Gamble, diesen Spieler zu holen, wo viele inklusive uns gesagt haben, ja, also mit der verletzten Historie und unserem Track Record auf der Linksverteidigerposition, das kann doch nur schief gehen. Und genauso war es in der Hinrunde. Er war praktisch die komplette Hinserie verletzt, ist aber jetzt seit dem Trainingslager, das er vollkommen bestritten hat, wieder herangeführt. Es hat jetzt ein paar Wochen gedauert über Einwechslungen, und jetzt gab es den ersten Startelf-Einsatz, hat gleich das Tor von Itten entsprechend vorbereitet, und das ist ein bisschen nicht nur Routine, sondern vor allem auch Kommunikation auf dem Platz. Ich habe den Mann im Training gesehen, im Trainingslager, das ist Radio Lenz, das ist der neue Sender. Der Mann redet wirklich sehr, sehr viel, sind die anderen auch manchmal von genervt, das konnte man bei einem ganz sympathischen, also es war jetzt kein ernster Disput, aber sie haben sehr erregt diskutiert zwischen Muslia und ihm in Karlsruhe, konnte man sehr gut einmal sehen bei einer Szene. Und das fehlt dieser Mannschaft, die ist ein bisschen ruhig, das fand ich auch evident so in den Trainings. Da wird nicht so viel gesprochen, ist ja auch immer so eine Kommunikationsfrage, wie El Asusi, der kein Deutsch oder nur bedingt Englisch spricht, und dann Tanaka, wie sprechen die alle miteinander auf dem Feld? Ist nicht immer so einfach. Und ich glaube, so ein Spieler ist da durchaus hilfreich. Und ich glaube, auch das wird uns noch ein bisschen mehr was bringen. Denn wir haben eigentlich einen Zielspieler für sehr gute Flanken in der Mitte mit Itten. Und jetzt haben wir auch einen Flankenspieler, der die vielleicht bringen könnte. Und das war dann auch ein Grund, warum man letztendlich da auch keine Außenbahnspieler mehr jetzt geholt hat. Weil nämlich auch, weil Gelündal endlich wieder fit ist auf der rechten Seite. Also ich glaube, ja, das wird besser. Die Probleme sind aber immer noch da. Die kann man noch erkennen. Hätten wir eine bessere Chancenverwertung, hätten wir auch in Karlsruhe gewonnen. Ich habe jetzt gar keine Lust mehr, und weil die Zeit fortgeschritten ist, über den Ausgleich von Karlsruhe und mögliche VAR-Eingriffe da zu reden. Kann sich ja jeder mal angucken. Wurde teilweise nicht so breit besprochen, aber ich fand das Tor ehrlicherweise irregulär. Und ich fand, es lag eine aktive Abseitsstellung vor. Aber müssen wir an dieser Stelle jetzt hier nicht aufklären. Aber grundsätzlich ist man auf dem Weg. Das Heimspiel gegen Münster wird jetzt sicherlich ein wichtiges, aber ich bin auch zuversichtlich, auch wenn ich mir Münster so in den letzten Wochen anschaue, dass wir das vielleicht auch für uns entscheiden können. Das kann nochmal wichtig sein. In Darmstadt werden die Früchte hochhängen, aber manchmal ist das ja auch nicht so verkehrt mit so einer Ausgangsposition. Danach kommt Bochum, Nürnberg. Also es sind alles wichtige Duelle, aber die Mannschaft hat jetzt gezeigt, dass sie in wichtigen Duellen auch mental der Situation gewachsen ist, sodass ich jetzt nicht mehr von großen tabellarischen Sprüngen ausgehe, weil ich sehe jetzt nicht, dass wir noch irgendwie auf Platz 6 landen. Aber ich glaube schon, dass wir qua unserer Qualität uns da sukzessive entfernen können. Und natürlich ist das auch immer ein bisschen Hoffnung. So.
Ja, sind wir mal gespannt, was wir da von der Fortuna noch erwarten können. Aber wir haben ja noch zwei Vereine, durch die können wir, glaube ich, jetzt ein bisschen flotter auch durchgehen. Und das ist zum einen Hannover 96, Platz 5, 38 Punkte, 38 zu 28 Tore, 11 Siege, 5 Unentschieden und 5 Niederlagen. Und sie sind auf Formtabelle, in der Formtabelle in den letzten 4 Spielen auf Platz 1. 3 Siege, 1 Niederlage. Die Niederlage, das war das ganz zu Beginn dieser Sendung. OGs erinnern sich vielleicht noch. Die 1:3 Niederlage in Kaiserslautern. Aber danach gab es eben 3 Siege gegen Fortuna, gegen Magdeburg und gegen Kiel. Es gab einen Umbruch in der Winterpause, das ganz kurz noch dazu. Wir haben also im Hinrundenfazit haben wir darüber noch spekuliert, weil es eben schon im Raum stand, dass Markus Mann Hannover 96 verlassen wird. Jörg Schmadtke hat den Posten übernommen. Ich sag mal so, bei den Hannover-Fans, die ich kenne, wurde das jetzt auch nicht mit der größten Überzeugung angenommen, weil Jörg Schmadtke ist halt Jörg Schmadtke, aber er hat direkt die Arbeit aufgenommen. Thorason, Saad und Weishaupt sind die namhaftesten Neuzugänge. Das wurde aber eben, also generell gerade auch so Weishaupt und Saad, das wurde in der letzten Folge schon besprochen, deshalb würde ich da tatsächlich auch so ein bisschen sagen, okay, schieben wir hier jetzt mal ein bisschen zur Seite. Michi, man muss, glaube ich, sagen, Hannover 96 macht endlich wieder die Tore, die sie zuletzt eben nicht gemacht hat. Also es ist wieder die zweitbeste Offensive der Liga. Man hat die meisten Großchancen, aber auch die meisten vergebenen Großchancen. Also 88 zu 59, das ist schon deutlich sehbar. Aber man muss eben sagen, gerade mit, klar, weiterhin Benjamin Kehlmann, bester Torschütze inzwischen der Liga. Man greift endlich wieder oben an, könnte man sagen.
Ja, und das ist ja auch vollkommen zu Recht, du hast die Zahlen jetzt angesprochen. Man kann aber auch dann über die noch gar nicht so oft genannten Expected Goals sprechen. Laut Fortbau hat man 46,9, das sind 47 Tore, die man sich statistisch erspielt hat, und man hat erst 38 daraus gemacht. Also wenn man von der berühmten Regression zur Mitte ausgeht, damit die auch mal in dieser Folge genannt ist, dann wird man noch viel Spaß an Hannover 96 haben und vor allem werden die Fans dort sehr viel Spaß haben. Und auch das ist eine Mannschaft, ich habe es vorhin ein bisschen schon gespoilert, die dann auch dem FC Schalke da oben gefährlich werden kann, wenn sie nämlich mit dieser offensiven Qualität so weitermacht. Es gab ja den Anfang der Saison, wo alle schon dachten, okay, die marschieren da komplett durch und am Ende steigen sie mit 102 Punkten auf. Das hat nicht ganz geklappt, aber sie nähern sich dem Ganzen jetzt wieder zumindest ein bisschen an mit diesen Siegen, die sie jetzt hatten oder geholt haben. Ja, und wenn man sich so viele Torchancen und Großchancen und so weiter rausspielt, ja, da kann man den Wasser in den Wein gießen und sagen, sie vergeben die, aber sie spielen sie sich heraus. Und mit der individuellen Qualität, die sie jetzt auch mit Saad nochmal dazu gewonnen haben, man geht doch so ganz verständlich drüber, denn Yokota, der war letztes Jahr bei Kaiserslautern eigentlich der beste Spieler dieser Mannschaft, der spielt jetzt halt in Hannover. Mir hat auch ein Fürther Verantwortlicher mal gesagt, sie wollen gar nicht wissen, wie viel die Leihgebühr für Elias Saad zum Beispiel, was Hannover da leisten kann finanziell, um so einen Spieler mal zu holen. Insofern, ja, es läuft sehr, sehr vieles sehr gut, aber es ist halt auch Hannover 96, die da auch jedes Jahr sehr viel investieren. Also kann man fast schon auch erwarten, dass es gut läuft. Also das muss man schon auch immer dazu sagen. Aber sie machen gerade sehr viel Spaß. Christian Titz ist ja bekannt für schönen Fußball. Nicht immer dafür, dass es ja auch am Ende dann dazu führt, dass man aufsteigt. Aber zumindest sind sie jetzt wieder komplett oben damit dran. Und in der Form, in der sie sind, mit Kellmann hast du angesprochen, 12 Tore. Also eins fehlt dir noch, da hat auch Ebnu Talib verdrängt. Das sollte er noch schaffen im Rest der Saison, weil Ebnu Talib nicht mehr viele Zweitligatore schießen wird in den nächsten Monaten. Würde ich jetzt mal so tippen. Komisch. Und dann würde ich davon ausgehen, dass Hannover 96 da aber ganz lange ein ganz großes und lautes Wörtchen mitreden wird um den Aufstieg, weil einfach zu vieles zu gut läuft, damit man anderer Meinung sein könnte.
Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen und ich glaube, also ich weiß so die Stimmung von bei Hannover-Fans, die war so gerade in der Winterpause, die war nicht so sonderlich gut, kurz, also weil man hatte dieses Spiel gegen Bochum, wo eigentlich niemand so richtig weiß, warum gewinnen wir das eigentlich nicht. Dann hattest du die Niederlage gegen Nürnberg, die haben wir ja auch besprochen, wo man eigentlich sagen muss, also wie man sich selber 2 Tore so reinlegen kann, das ist eigentlich unfassbar. Und dann startest du eigentlich in 2026 und kriegst spät eben diese Gegentore gegen in Kaiserslautern, wo man eigentlich auch genauso sagen kann, so, boah, ist jetzt eigentlich kein 3-1-Spiel, wenn du dir das angeguckt hast. Und dann, wo ich glaube, bei vielen Hannover-Fans irgendwie so ein bisschen ansprang, so, okay, also was ist hier jetzt los? Aber diesen Turnaround geschafft zu haben und ich weiß, es, ihr könnt meinetwegen, ich kann auch da 5 Euro ins Phrasenschwein zahlen für meine eigenen Phrasen, aber es ist einfach so, du kommst in dieser Liga nur durch Kontinuität. Und also das kann in beide Richtungen gehen, wenn du kontinuierlich scheiße bist, sorry, aber dann Michi nimmt die Hände hoch für alle, die es nur hören, nicht sehen können, dann wird es halt irgendwann schwer, weil du dich da, also dann musst du da schon wirklich einen großen Aufwand betreiben, da wieder rauszukommen. Aber wenn du es andersrum schaffst, vielleicht aus so einer Schwächerphase wieder rauszukommen und dann eben direkt zu sagen, okay, wir gewinnen jetzt nicht nur ein Spiel, sondern wir gewinnen jetzt auch wirklich die 3 Spiele hintereinander und dann zu sagen, hey, wir haben das in der Hinrunde doch schon geschafft. Also to be fair, man gewinnt jetzt gerade die Spiele, die man auch in der Hinrunde gewonnen hat. Ne? Michi, du hast es eben angesprochen. Also wir müssen dann sicherlich nochmal gucken, wann dieser Cut kommt, wann das eben war, was passiert in den Spielen gegen Dresden, glaube ich, und so war das, wo man zwischendurch sagen konnte, so, was war das denn jetzt eigentlich? Also ich glaube, das wird so ein bisschen der Punkt, wo wir mal wieder drauf gucken müssen, aber man muss endlich sagen, wirklich offensiv ist man endlich wieder da und kann da auch sagen, in Hannover ist fantastische Laune wieder. Der Hype-Train, er rollt wieder. Und man muss ja auch sagen, also für Hannover-Verhältnisse ist dieser Wechsel auf der Geschäftsführerposition ja auch verhältnismäßig, vielleicht lag es an Weihnachten, man weiß es nicht so genau, ruhigerer verlaufen. Also das hätte ja auch richtig in die Hose gehen können, weil ich erinnere nochmal um das ganze Drama mit e.V. und 50+1 und Martin Kind und Weisungsbefugnis und so. Also das wird weiterhin auch wirklich spannend, weil wir wissen alle, dass da noch ein Urteil aussteht vom Kartellamt, was wir dann noch bekommen von der DFL. Aber erstmal da, man hätte schlechter treffen können, so rundum herum. Thorsten.
Ja. Ja, ich wollte dazu noch ergänzen, weil ich nämlich genau nach der Auftaktniederlage und vor unserem Spiel in einem Hannover-Podcast Vorwärts nach Weit, liebe Grüße an dieser Stelle, zu Gast war und die Stimmungslage da entsprach, also entsprechend der, die du gerade genannt hattest, da ging es schon ein bisschen um die Frage, ob Jörg Schmadtke, denn das darf man nicht vergessen, Titz ist ja nicht sein Trainer, ob der, wenn das jetzt gegen Düsseldorf schief geht, da nicht sogar schon die Reißleine ziehen könnte bei Christian Titz. Und es ist natürlich jetzt anders gekommen. Und um das bei Michi zu ergänzen, also Jokota war der entscheidende Spieler gegen uns und auch jetzt sonst, würde ich sagen, einer der insgesamt herausragenden Spieler in dieser Rückrunde bisher. Der zeigt eigentlich jetzt erst so richtig, was in ihm steckt, auch bei Hannover, was er eben in Lautern schon gezeigt hatte. Und deine These zu den XGs oder den Expected Goals, gestern wurde die nochmal bestätigt. Expected Goals gegen Kiel 4,4 zu 0,6. Also das ist schon ein Wert, der dann auch klar macht, wie chancenlos Kiel eigentlich in dieser Partie letztendlich war. Und ja, die Transfers im Winter, das war ja, ist auf jeden Fall eine klare Ansage. Das Interessante ist ja, dass Vereine wie Hannover, Hertha, wir sind komplett daraus, Lautern inzwischen so ein bisschen, auch Schalke jetzt neu. Das sind ja die Vereine, die wirklich investiert haben, um aufzusteigen. Und wenn wir mal rasch durchzählen, dann stellen wir fest, na, sie werden es nicht alle schaffen. Das heißt, bei denen, die es, wo es schief geht, da wird es spannend zu sein, wie die Perspektive über die Saison hinaus ist, geht. Und Hannover ist da so ein Verein. Wenn das nicht klappt, bin ich sehr gespannt, wie es in diesem Sommer in Hannover dann weitergeht. Jetzt nicht finanziell, dass es zusammenbricht, sondern kommt der nächste Turnaround, weil das, wir erinnern uns, ne, Dreijahresplan mit Leitl und dann steigen wir auf, das wurde alles über den Haufen geworfen und die letzte Rückrunde und jetzt wurde ja im Grunde unfreiwillig natürlich der sportliche Leiter da getauscht, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, sollte es nochmal in die andere Richtung gehen, dass Jörg Schmadtke sehr viel Geduld beweisen wird, denn ich glaube nicht, dass er gekommen ist, um in der zweiten Liga dort mit Hannover dann im Sommer nochmal dort zu versuchen und dann im Winter nochmal und so weiter. Also so wie Hannover die letzten Jahre performt hat, wird Jörg Schmadtke das nicht lange mitmachen. Prophezeie ich, denn er ist ja auch jemand, der gerne mal dazu neigt, die Sachen hinzuwerfen. Das sollten wir vielleicht an der Stelle nicht vergessen.
Ja, ich bin mal gespannt, weil man muss ehrlich gesagt auch sagen, also trotz allem und trotz der Offensive, die Hannover auch gefahren hat, trotzdem muss man ja sagen, es war von Anfang an klar, dass es eben auch eine Umbruchssaison wird und das ist eine Leier, die fahre ich hier in Bielefeld auch immer wieder, wie sinnvoll es ist, ein Kader, der zu 90% auf einen Trainer zugeschnitten ist und auf das, was ein Trainer spielen lassen will, zu diesem Zeitpunkt jetzt, wo du eben transfertechnisch auch nichts mehr machen kannst, dann zu sagen, wir gehen den Weg nicht weiter. Also das ist meine feste Überzeugung, warum das in Bielefeld absolut keinen Sinn machen würde, mit Kniert nicht mehr als Trainer zu haben, weil wenn man das so hört, kommen 60% der Spieler einfach wegen mit Kniert und mit der Art und Weise, wie er sie überzeugt, ist eben immer so ein bisschen die Frage, wie sinnvoll das ist. Klar, ne, ihr habt jetzt gerade XG-Wert angepackt, da wäre Hannover übrigens auch laut FotMob auf Platz 1, gefolgt von Paderborn, Elversberg, Schalke, also auch sehr interessant. Führt übrigens
Ballbesitz, Passquote übrigens auch Platz 1.
Komisch, gefolgt von Magdeburg, komisch. Führt übrigens komisch. Auch da auf Platz 18, Michi. Ich dachte, ich sag's nur nochmal. Also.
Wo denn nicht? Das wären die interessanteren Fakten.
Jetzt wird's langsam gemein.
Ja, ich sag nur, was auf dem Tisch steht. Da übrigens Fortuna Düsseldorf auf Platz 14, ich sag's nur, ich glaube, das...
Das entspricht ja dem Tabellenplatz, also so gesehen.
das hätten wir dann auch geklärt. Nee, aber also generell, ich muss auch einfach sagen, vielleicht ist es die Nähe auch, aber keine Ahnung, ich würde es im Hannover auch mal wieder gönnen, Bundesliga zu spielen, man weiß nie, was passiert. Wir müssen gerade bei 96 auch immer auf die besondere Konstellation im Verein schauen. Es ist eine ewige Leier, aber per se, ganz ehrlich, Niedersachsenstadion auch immer wieder ein Besuch wert, da direkt am Maschsee. Ich finde es...
Also im Januar war es schweinekalt.
Gut, aber wo war es nicht schweinekalt im Januar? Ich bin ganz ehrlich, warm fand ich es jetzt bei euch auch nicht. Und das trotz Plus gerade. Also ich sag's, wie es ist.
Also in Marbella war es sehr warm.
Aber ich würde sonst sagen, nächste Spiele auswärts bei der Hertha, sehr interessant. Und dann zu Hause gegen Dresden. Das ist eine dieser, also sind zwei sehr interessante Partien, weil einmal willst du Hertha natürlich tabellarisch jetzt von dir weghalten. Das ist klar. Und Dresden ist gerade jemand, der gerade vor allem Vereine von da oben, die können die schon ganz gut ärgern, weil sie da eben sich auch, wir haben es eben schon besprochen und es wurde in der letzten Folge auch schon besprochen, sie haben dich schon weiterentwickelt, was glaube ich manche auch in der Winterpause so nicht erwartet haben. Also da muss man auch sagen, Respekt da nochmal nach Dresden. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal schneller zum Spiel. Ich habe hier schon wieder alle meine Zeitvorgaben irgendwie getoppt. Das war natürlich niemandem klar, außer mir selber. Wir schauen noch ganz kurz auf den VfL Bochum, denn das ist ein Verein, ähnlich wie wir das eben bei Paderborn hatten. Es ist vielleicht nicht auf dem ersten Grund ersichtlich, warum wir darüber jetzt sprechen, aber man muss einfach sagen, von da, wo der VfL Bochum kommt, sie stehen jetzt auf Platz 8. Sie haben 27 Punkte, 30 zu 27 Tore, 7 Siege, 6 Unentschieden, 8 Niederlagen. Sie sind auf Platz 7 der Formtabelle. Also ganz interessant, ein Platz über dem SC Paderborn. Es war zwar nur ein Sieg, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht auch schon wieder vertan habe. Ein Sieg, 3 Unentschieden, beziehungsweise 4 Unentschieden, wenn man noch vor dem quasi davor guckt. Man muss aber eben sagen, man ist seit, ich glaube, fast 9 Spielen nun ungeschlagen, was eben unter Uwe Rösler durchaus eine positive Bilanz weiterhin ist. Man hat unter anderem eben gegen Schalke 04 gewonnen, dieses, ich möchte sagen, Ruhrpott-Duell. Und jetzt hat man eben in der Man hat sich in der Winterpause mit Olsen von Renners FC, das ist ein Rechtsverteidiger, verstärkt. Calum Marshall von West Ham per Laie als Mittelstürmer und Ragnemberg ist ein Linksverteidiger. Also auch da hat man, glaube ich, relativ klar Positionen festgestellt, wo es eben nicht ging, weil gerade das Offensivspiel, das haben wir so ein bisschen zur Hinrunde, es war schon ein sehr eindimensionales Spiel, was Bochum eben hatte. Michi, ich fange mal einmal kurz bei dir nochmal an. Klar, Bochum spielt weiterhin, glaube ich, nicht die Sterne vom Himmel und ist als Bundesliga-Absteiger natürlich, hängt immer noch so ein bisschen seinen Erwartungen vielleicht hier und da hinterher, aber per se muss man sagen, es ist schon beachtlich, was Uwe Rösler da beim VfL geschafft hat.
Ja, es ist vor allem beachtlich, wenn man denn die Zeit vor Uwe Rösler gesehen hat, wenn man auch gesehen hat, was er danach gemacht hat, hat er erstmal sehr auf die Jugend gesetzt, das war auch ja ein sehr mutiger Schritt, jetzt ist es ja gar nicht mehr so jugendgeprägt, wenn man sich die Startelf vom Wochenende angeschaut hat, also er hat vielleicht auch wieder ein bisschen auf Stabilität jetzt gesetzt, weil die Jugend das vielleicht auch nicht über 20, 25 Spiele in Folge leisten kann. Aber natürlich haben sie auch in der Rückrunde jetzt gegen fast nur Spitzenteams gespielt. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, sie haben am 18. Spieltag Darmstadt 3-3, Elversberg 1-1, Schalke gewonnen und jetzt gar jetzt Preußen-Münster dann kein Spitzenteam mehr, nur 1-1, das kommt auch dazu. Andererseits hat Uwe Rösler nach diesem Spiel gegen Preußen-Münster jetzt dann auch gesagt, dass es mit und gegen den Ball die beste Auswärtsleistung seit ich hier bin, Zitat, war und man habe unheimlichen Mut bewiesen und es sei eigentlich eine Sensation, dass man mehr Ballbesitz als Preußen-Münster habe und er hat von Expected Goals über 2 gesprochen, es waren dann 1,83, also je nach Modell wahrscheinlich hat er wieder das DFL-Modell gesehen, das wieder deutlich höher liegt, warum auch immer, aber 15 Schüsse, 7 Torschüsse, also das ist alles sehr stabil. Das hat halt jetzt nicht zum Sieg gereicht, aber davor hat man ungeschlagen gegen die Spitzenmannschaften der Liga. Insofern, nach allem, was am Anfang war, ist es vollkommen okay. Und wenn man weiß, wie schwer es Mannschaften erwischen kann nach einem Jahr in der Bundesliga, sieht man gerade auch bei Holstein Kiel, dann ist der VfL Bochum da gerade auf einem guten Weg, eine solide Übergangssaison zu spielen. Natürlich wird irgendwann das Ziel auch wieder mehr sein, aber in dieser Saison ging es darum, erstmal diesen Worst Case zu vermeiden, der am Anfang ja drohte. Und jetzt ist man da wirklich einfach weiterhin auf einem guten Weg. Wenn der Trainer jetzt zufrieden ist mit der Entwicklung seiner Mannschaft, nimmt auch mal ein 1-1 wahrscheinlich mit. Und dann werden sie vermutlich da unten auch nicht mehr reinrutschen, weil sie einfach auch, das habe ich schon mal gesagt, zu gut sind im Vergleich zu den Mannschaften, die da unten mitspielen.
Ja, finde ich ein guter Punkt. Ich fand ganz gut, dass, wenn ich mich jetzt auch nicht komplett täusche, man eben zwar eine Laie eben auch geholt hat eben im Winter, aber jetzt auch endlich mal, ich sag mal, Verpflichtungen, die über eine Halbserie hinausgehen. Das war ja so ein bisschen der Kritikpunkt, den glaube ich auch Fans eben hatten, dass es so Ticken zu viel Leihspieler vielleicht sind, wo du halt eben nicht weißt, okay, ist ja alles schön und gut, dass wir uns sortieren sollen und junge Spieler und dies, das. Aber was bringt uns das, wenn die im Sommer zu 50% alle wieder weg sind, so ungefähr? Das muss man ja auch sagen, dann Alpha Ruprecht und Co. Das ist ja auch immer die Frage, klar, mit Calum Marshall hast du eben genau einen Spieler, der eben per Laie kommt, aber eben Olsen hat man eben von den Renners mit Ablöse geholt und gerade da fand ich, also seinem ersten Spiel in Münster, der hat schon gezeigt, was er da auf der rechten Seite da bringen kann, muss ich sagen. Also der hat dann nochmal neue Tiefe angeboten, einfach über die Außen und klar, ihr habt es eben schon angesprochen, Marshall eben. Ja, also nichts gegen Philipp Hoffmann, aber das war eben, da lag vielleicht auch, also erst nach, natürlich, ihr habt das angesprochen, die Jugendspieler, auf die man viel, ja, Last vielleicht auch sogar abgewälzt hat und dann halt irgendwie eben Philipp Hoffmann, der den natürlich auch immer wieder deine Tore macht, aber vielleicht jetzt auch nicht für immer die Lösung ist, also da muss ich sagen, bietet Calum Marshall, ich finde, der ist jetzt auch nicht so der klassischste Mittelstürmer, wie gesagt, sondern der bringt echt, echt gut was mit. Das macht schon Spaß, dem da irgendwie vorne auch zuzusehen. Und das ist, glaube ich, genau das, was Bochum vorne einfach als kreativer Punkt eben auch gefehlt hat und was eben Fans auch, also ich weiß, da waren auch Leute gerade nach unserem Hinrundenrückblick auch anderer Meinung. Aber das, was ich so eben von Bochumern eben auch gelesen habe, auch im 1848-Blog, war schon, dass Calum Marshall eben jetzt das mitbringt, was man vorher nicht hatte. Trotzdem muss man eben sagen, dieses Spiel gegen Münster, das musst du eigentlich verlieren, weil ich habe es eben schon mal gesagt, kein Team ist gerade so formschwach wie der SCP. Da war was drin und eigentlich ist es schon komplett unnötig, dass du in dieser Partie viel zu hoch stehst und dann kassierst du dieses 1-0. Also da steht die letzte Abwehrreihe von Bochum enorm hoch. Und wenn du halt sagst, wir nehmen mehr Ball als Münster, dann musst du dich halt darauf einstellen, dass Münster auf Konter geht. Und dann so offen zu stehen, ist natürlich nicht das Beste. Aber per se kann man, glaube ich, sagen,
war aber ein schöner Pass.
Es war ein Jorrit wunderschöner Hendricks, Pass.
Dem Ex-Fortunen und dem Geburtstag.
Ja, es war ein wunderschöner Pass, ne? Also ja. Hat auf beiden Seiten natürlich Probleme auch offenbart, ehrlich gesagt, dieses Spiel. Aber ich sehe trotzdem, also ich habe einfach die Hoffnung, no offense an Bochum, aber diese Spiele anzugucken, waren halt auch wirklich einfach nicht schön so. Ne? Also weder war das, ich war bei Bielefeld gegen Bochum im Stadion, das war nicht schön. Dann haben sie am Ende durch individuelle Klasse gewonnen, weil sonst gern das Spiel auch einfach, weil beide Mannschaften so furchtbar schlecht waren, auch einfach 0-0 ausgehen. Genau, beim Spiel gegen Hannover wissen die selber nicht, wie die nicht verloren haben. Und jetzt hast du aber, klar, die ganzen Unentschieden. Es ist aber trotzdem, du verlierst halt nicht. So. Und das ist eben der positive Punkt. Du verlierst wenigstens keine Punkte nach unten, weil du Spiele verlierst. Das klingt total bescheuert und total simpel, aber es ist gerade das, was dich eben einfach am Leben erhält und dich aus dieser direkten, wohlgemerkt, Abschiedsgefahr raushält, weil es, also 27 Punkte, wir haben eben gesagt, so ganz wissen wir nicht, wo wir den Cut ansetzen können, aber das ist schon mal eine gute Entwicklung. Thorsten, gerne.
Ja, ich wollte noch kurz was sagen, und zwar, also zum einen, es war tatsächlich auch nur eine Niederlage unter Uwe Rösler. Und das ist natürlich wirklich der Wendepunkt der Saison. Ich war ja beim letzten Spiel sozusagen vor Uwe Rösler im Stadion. Das war die vorletzte Partie von Daniel Thun. Hat man vielleicht mitgekriegt, war ein großes Endspiel etc. Und da lag so wirklich ein großer Mehltau über dem ganzen VfL Bochum in der Zeit. Und ja, der wurde so ein bisschen durch Uwe Rösler weggepustet. Da war, glaube ich, dieses erste Spiel von ihm gegen Hertha, das war ganz, ganz wichtig, 3-2 Sieg. Und ich glaube, dann sind ihm halt alle gefolgt. Kann man jetzt sehen, wie man will, von, ich nenne es jetzt mal den Spökes, den er da vor den Fans immer macht, mit kurzer Hose und so. Das sind manchmal vielleicht auch nette Geschichten. Für mich ist immer ein bisschen drüber, aber sei es drum. Ich kann aus der Erfahrung, Uwe Rösler war ja auch in Düsseldorf Trainer, kann ich sagen, ich habe ein bisschen immer das Gefühl gehabt, das ist halt eine Art, die sich relativ schnell verbraucht. Ich will es jetzt aber gar nicht zu sehr negativ für die Bochum-Fans sehen, was damals wirklich ein großer Punkt war, als er nach Funkel kam. Es schien wie eine taktische Revolution. Bei allem Respekt vor Friedhelm Funkel, aber er ist natürlich jetzt eher jemand, der über die Köpfe der Spieler kommt. Und da hat dann Rösler doch gerade, was das betrifft, einige Dinge eingeführt. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass er bei Bochum so radikal Dinge verändert hat, sondern dass er tatsächlich die Köpfe der Spieler so ein bisschen da gut frei bekommen hat. Und ja, du hast schon über die Transfers gesprochen. Ich wollte noch einen billigen Witz machen, und zwar der Marshallplan hilft beim Wiederaufbau. Ja. Und das ist für die Geschichtsfreunde hier. Und ich wollte aber noch eine Ergänzung machen. Also man hat natürlich auch vor allem Oliver Olsen geholt als Ersatz für Felix Paslak, der nämlich jetzt gegangen zu Hibernian FC, sodass man da das, also die Außenverteidigung so ein bisschen besser besetzen musste. Und ich wollte natürlich noch aus alter Verbundenheit Marcel Sobotka erwähnen, der als vereinsloser Spieler hat keinen neuen Vertrag letzten Sommer in Düsseldorf bekommen, jetzt beim VfL Bochum unter Vertrag ist. Und man kennt sich natürlich auch aus den Düsseldorfer Zeiten, sodass er da, ja, ich sag mal, als ein routinierter, jetzt nicht als Stammspieler ist er bisher nicht, sondern eher so als ein routinierter Kaderspieler mit reingenommen wurde und da Marcel Sobotka wirklich viele Freunde in Düsseldorf hat. Liebe Grüße an dieser Stelle. Wird ein bisschen schwer, wenn er auf dem Platz stehen dürfte. Ist halt wirklich ein Spieler, der hier 10 Jahre gespielt hat. Ne? Das ist dann nicht schön, wenn Bochum in ich glaube, Ende des Monats in 3 Wochen dann zu uns kommt. Sollte Marcel Sobotka da im blauen Trikot sein. Das fühlt sich ein bisschen falsch an.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich würde sonst sagen, die nächsten beiden Spiele von VfL Bochum, das sind 2 Heimspiele. Und zwar gegen den SC Paderborn und den 1. FC Nürnberg. Also ja, auch eigentlich ganz spannend, weil ich glaube, also über Nürnberg haben wir heute gar nicht gesprochen, aber da auch, also im direkten Sinne, sage ich mal, auch da durchaus ja Potenzial da, viel zu bereden beim 1. FCN. Auch was so, Weggang von großen Persönlichkeiten betrifft, könnte man sagen. Sonst würde ich aber sagen, wir haben es nach, ich kann ja transparent sein, vorm Schlusswort wirklich, als hätte uns jemand da wirklich noch alles in die Wege geworfen. Von daher wundert euch nicht, wenn es hier auch etwas abgehackt ist im Schnitt hinterher. Wir haben es versucht, so best wie möglich zu lösen. Vielen, vielen Dank an der Stelle an Michi und Thorsten für euer Durchhaltevermögen, eure Geduld hier erstmal, das schon mal zu bewilligen generell. Und sonst kann ich sagen, ich würde sagen, bevor hier dass die Technik uns irgendwie noch einen Strich durch die Rechnung macht. Ich bin heute einfach mal richtig stumpf und sage an der Stelle vielen, vielen Dank an Michi Fischer fürs kurzfristige Einspringen. Es ist immer wieder eine Freude mit dir. Danke, Michi.
Sehr gerne. Geduld und Durchhaltevermögen sind wichtige Attribute als Reporter bei der Spielverhandlung aus Fürth. Danke.
Und dann lieben Dank auch an Thorsten für dein Debüt hier.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und das hat sehr viel Spaß gemacht.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen.